Heute ist der 9. Februar 2015. Ich bin Jochen Schumacher und ihr seid Ohrenzeuge der 26. Ausgabe des Jagdfunk. Heute haben wir uns ganz Großes vorgenommen und ein weiteres Highlight. Bis jetzt habe ich ja schon gedacht, Gäste reisen weitaus an, wenn sie aus München kommen. Heute kommt mein Gast aus Namibia. Ich begrüße ganz herzlich den Kai-Uwe Denker zum Thema afrikanischer Elefant. Hallo Kai-Uwe.
Ja, guten Morgen Jochen.
Ja, du bist, optisch ist es dir gar nicht anzusehen, ein blonder Mensch, aber geboren, groß geworden, sozialisiert in Afrika, in Namibia. Ne? Mhm.
Ja, da kann ich ganz kurz vielleicht zusagen, dass die Vorfahren mütterlicherseits als Missionare 1852 nach Botswana gegangen sind und dann im Laufe der Zeit, als dann das heutige Namibia, damals Südwestafrika, deutsche Kolonie wurde, ist dann einer der Vorfahren nach Deutsch-Südwestafrika übergesiedelt und so ist also meine Entstehungsgeschichte auf dem afrikanischen Kontinent.
Okay. Ist das ja eine Umgebung, die jetzt aus dieser ja überzivilisierten Welt des Europas heraus ja wirklich noch nicht nur Natur, sondern wirklich Wildnis ist. Wenn man da so groß wird, wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich das an, hier oder da?
Da.
Da. Nee, da ist es ja immer so, dass wo man groß wird, das ist für einen die natürliche Umgebung, das ist für einen das, wie es halt ist und wie es sein sollte. Also es fühlt sich wunderbar an. Es ist für mich nichts Fremdes, in der Natur oder in der Wildnis zu sein, da aufgewachsen zu sein. Es ist für mich völlig fremd, hier zu sein. Also von daher ist das für mich die ganz gewohnte, normale Umgebung, in der Wildnis zu sein.
Hm. Ja, und dann... Also wie kann ich mir das vorstellen? So eine Farm in der Savanne oder?
Ja, aufgewachsen bin ich auf einer Farm. Das ist im Osten Namibias. Meine Eltern hatten eine Farm, mütterlicherseits kamen die aus der Familie. So oft da bin ich aufgewachsen. Da wurde Rinderzucht betrieben auf sehr extensive Art und Weise. Und dann war natürlich auch Wild da, nicht nur Antilopen, sondern auch Raubwild, Geparden und Leoparden. Das war so da, wo ich aufgewachsen bin. Die Farm wurde später verkauft, aber ich bin dann im Laufe meiner Entwicklung als Berufsjäger dann in richtige Wildnis. Das war auf die Farm, ist natürlich auch für europäische Verhältnisse schon sehr abgelegen oder sehr ursprünglich, aber das ist keine echte Wildnis, wie man sich das wirklich vorstellt. Aber ich bin dann eben als Berufsjäger auch in die abgelegensten Gebiete Afrikas gekommen und das ist dann natürlich vollkommen intakt noch, die Wildnis, wo dann wir auch dann auf das Großwild kommen, die Elefanten und so weiter.
Ja. Ich habe im Vorfeld ja ein bisschen in dein Buch reingelesen. Es fällt schwer, es wieder aus den Händen zu legen, dein viertes Buch, eben wo es um die afrikanischen Elefanten geht, insbesondere um die Bullen. Und als Kind ist man ja, bist du schon mit dem Kleinkaliber sozialisiert, ne? Also wie, ich glaube, als Fünfjähriger hast du beschrieben. Mhm. Also eine große Selbstverständlichkeit so im Umgang mit Jagd, mit Tieren, mit Umwelt. Was sicherlich auch eine große Sicherheit dann gibt, ne, mit diesen Dingen.
Ja, das ist auch so. Also wenn wir gerade bei dem Thema sind, das ist für mich, ich finde das unglaublich bedauerlich, dass ein Jugendlicher, der jetzt hier in Europa irgendwo aufwächst, dass der überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hat, sich ganz natürlich an diese Dinge ranzuarbeiten. Wer in der Wildnis lebt, der muss auch bewaffnet sein bis zu einem gewissen Maße. Das heißt nicht, dass man jeden Tag mit einem umgeschnallten Revolver durch die Gegend zieht, aber man muss einfach in der Lage sein, sich auch Wehr zu setzen. Das kann alleine schon sein, dass man eine Schlange im Haus hat, was dann? Man kann keinen Schlangenfänger rufen, also muss man einen Stock ergreifen und die Schlange erschlagen. Und genauso ist das, wenn man rausgeht, zur Fleischbeschaffung oder aber auch um sich letzten Endes zu verteidigen, dann braucht man eine Waffe. Das ist ein Ding, das hier in Europa ja auch völlig aus dem Bewusstsein verdrängt wird, weil alles für einen erledigt wird und die Sicherheit auch, hoffen wir, dass mal gewährleistet ist. Und es ist also eigentlich normalerweise, wenn man mal den Menschen als Lebewesen betrachtet, dann muss er sich auch irgendwo eingliedern können und auch in die Natur eingliedern können. Und da geht es nicht ohne Waffe. Und je früher man mit der Waffe, das ist ein Handwerkszeug, das Gewehr, je früher man mit der in Berührung kommt und sich mit der auch befassen muss und damit umgehen tut, desto besser. Desto natürlicher ist man mit dem Handwerkszeug verwachsen. Ich verstehe oder habe gehört, dass es hier so ist, dass man mit 17 oder was weiß ich wann überhaupt erst den Jagdschein machen darf, an diese Dinge rangeführt werden kann. Das ist viel zu spät. Ich habe sehr viel Sport getrieben. Wenn man mit 17 Jahren anfangen will, Fußball zu spielen, wird man ganz sicher nicht oben ankommen. Dann kann man zwar bis zu einem gewissen Maße zu kicken lernen, aber die Prägung in der Kindheit, wenn die nicht da ist, dann wird das alles nichts mehr. Und genauso ist das mit der Waffe.
Ja, es ist ja sogar so weit, also eine Flinte muss ja bekanntlich passen. Die konnte man früher halt vor dem Jagdkurs kaufen, damit man den halt auch gut bestehen konnte. Heute hat man die Erwerbserlaubnis für die Waffe erst mit bestandener Jägerprüfung. Und das macht das Leben ja auch nicht gerade leichter, ne? Also die Paranoia greift hier um sich. Wobei eigentlich klar ist, dass der Jäger eher zu den ausgeglichenen Zeitgenossen gehört. Ne? Das ist selbst in Deutschland so und mittlerweile auch wissenschaftlich untermauert übrigens.
Wobei man dann da auch wieder sagen muss, dass das bei den Jägern zwar noch bis zu einem gewissen oder bis zu einem großen Maße gegeben ist, aber auch die Jäger dürfen die Waffen ja auch nicht mehr in dem Maße ihren Kindern sichtbar oder zugänglich verwahren. Also von daher, das ist... Es ist ganz natürlich in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, dass die Kinder auch an die Waffen ran können und die auch mal in die Hand nehmen können. Das heißt nicht, dass sie unverantwortlich damit umgehen, sondern es wird von frühester Kindheit an die Waffensicherheit eingehämmert. Aber man hat die Waffe, die stehen irgendwo und da kann jeder ran. Wenn der Vater draußen irgendwo ist und es ist eine Schlange im Garten oder in der Küche, dann kann der fünfjährige Junge sich die Schrotflinte nehmen und die Schlange beseitigen. So, das sind so Dinge und die sind ja überhaupt nicht mehr gegeben. Also von daher, es ist auch für den Jäger, nämlich sage ich jetzt mal einfach hier, und die Jäger werden ja auch immer weniger. Deswegen wird das immer stärker eingeschränkt, dass man den Zugang zu der Waffe hat. Wobei ich jetzt nicht die Waffe als besonderes Objekt jetzt hier betrachten will oder mich darüber ausweiten. Aber die Waffe gehört dazu und die gehört in jedes Leben. Das ist einfach so, meiner Meinung nach.
Ja, da ist es halt gefährlich, keine Waffe im Zugriff zu haben, ne?
Ja. Oder wenn die Paviane im Garten sind oder wie. Es ist in der Natur nicht alles friedlich. Das ist immer das große Ding, dass die Natur beruht auf Wechselwirkungen zwischen sehr, sehr vielen Kreaturen und jeder will sich durchsetzen. Und wenn man beispielsweise, um mal bei den Pavianen zu bleiben, was bei uns sehr häufig eben der Fall ist, dass Paviane im Garten sind oder auf dem Dach, die richten einen großen Schaden an, macht man den Pavianen nicht klar, dass sie die Füße in die Hände nehmen sollen und flüchten, wenn der Mensch auftaucht, dann werden die nach einer Weile so dreist, dass sie auch zu einer Gefahr werden. Und von daher, das sind alles so Dinge, die man hier überhaupt völlig verdrängt hat oder von denen man nichts mehr weiß. Also um ganz kurz darauf zurückzukommen, die Waffe ist einfach ein Bestandteil, ohne die in der Natur sich niemand behaupten kann.
Auf der Farm groß geworden, stellt sich ja dann in der Regel auch die Frage, ob man nicht in die elterlichen Fußstapfen tritt und auch Farmer wird. Du hast dich für den Berufsjäger entschieden. Was ist das für eine Abwägung gewesen?
Ja, zunächst mal ist das sicherlich bis zu einem gewissen Maße auch Interessen oder individuelle Eigenschaften. Also die Farmerei ist ja der erste Schritt, wenn man mal so will, vom Jäger-Sammler zum Landwirt. Das ist ja der erste Schritt, wo der ganze Übel angefangen hat, wenn ich das mal so krass sagen darf. Das ist da, wo die Menschheit sich in die falsche Richtung bewegt hat. So, und mein Vater war Rinderfarmer, hat also sehr intensiv gefarmt. Es wurden immer mehr Zäune, die Rinder auf immer kleineren Arealen gehalten. Ich bin in jeder Minute, wo ich konnte, draußen gewesen und habe mich für die wilden Tiere interessiert und nicht für die domestizierten Tiere. Und von daher gab sich das dann so, die Entwicklung eigentlich notgedrungen von selbst. Es wurde auch auf der Rinderfarm, das ist auch sehr extensiv, da wurden dann auf einem sehr großen Areal Rinder gezüchtet, aber es gab da eben auch Wildtiere und da war dann eben für mich die Möglichkeit, mich mit den Wildtieren zu befassen und nicht so sehr mit den Rindern. Und meine Eltern haben dann die Farm 1981 verkauft und von daher ergab sich die Alternative für mich gar nicht, dann auch Farmer zu werden. Hätte ich aber die elterliche Farm, um das mal so weiterzuspinnen, übernommen, dann hätte ich ganz gewiss nicht mit der Rinderzucht weitergemacht, sondern hätte ich die Zäune abgerissen und hätte mich auf die wilden Tiere verlegt.
Also damals in der Phase ja wurden die Viehbestände sicherlich auch gegen die Großraubtiere, die da waren, auch verteidigt. Ne? Das ist sicherlich eine leichte Beute für den
Leoparden, oder? Ja, das war also, und da muss man dann auch mal wieder hervorheben. Also als ich Kind war, da gab es das, die Trophäenjacht, wie man sie heute kennt, noch nicht. Den Jagdtourismus gab es noch nicht. Da waren die Raubtiere, die da vorkamen, waren Schädlinge. Die waren eine Bedrohung für die Viehbestände. Es wurden also Fallen gestellt. Und zwar, man hat die nicht bejagt mit, wie man das heute jetzt sagen würde, mit fairen Mitteln, sondern es wurden Tellereisen gestellt. Es standen bei uns auf der Farm, dass die Geparden benutzen sogenannte Spielbäume, die haben im Sozialverhalten der Geparden eine wichtige Rolle. Und um diese, bei uns auf der elterlichen Farm gab es zwei Spielbäume und da war ein Dornenverhau um den Spielbaum angebracht und mit zwei Lücken, wo die Geparden dann also ein- und auswechseln konnten. Und in jedem dieser beiden Lücken stand ein Tellereisen. So, und da wurden die Geparden dann eben beseitigt, weil sie eine Bedrohung für das Vieh waren. Und heutzutage ist das so, und das wäre ja, um da eben darauf zurückzukommen, wenn ich also diese Farm übernommen hätte, dann hätte ich diese Rinder abgeschafft und hätte, da das heute halt möglich ist, mit dem Wild versucht zu leben, mit der Natur und auch mit dem Großraubwild, dann wäre das nicht so gewesen, dass man die Geparden hätte bekämpfen müssen, wie mein Vater das dann halt notgedrungen als Rinderfarmer hat tun müssen.
Okay. Jetzt mal, hast du über die Zeit ja eine besondere Leidenschaft für die allergrößten der Landsäugetiere entwickelt und das ist halt der afrikanische Elefant. Also imposante Tiere, wie kommt es, dass die es dir so angetan haben?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Zunächst mal ist das so, dass als ich Kind war, solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich gejagt. Das ging zunächst mal, dass man Mäusen und Spatzen, Sperlingen nachgestellt hat mit dem Luftgewehr und dann, als ich mit dem kleinen Kalibergewehr jagen konnte, hat man Perlhühner und Kleinwild geschossen, also Perlhühner für die Küche und Schakale geschossen, weil sie auch eine, sagen wir so, ein Ungeziefer damals waren für die Viehbestände. So bin ich aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt, da gab es in den zentralen Bereichen Namibias, gab es keine Elefanten mehr und ich hatte zunächst mal keine jachtliche Verbindung zum Elefanten. Es gibt ja Länder oder es gibt Berufsjäger, die in Großwildgebieten aufgewachsen sind, die schon in früher Kindheit Zugang zu den Elefanten als Jagdwild haben. Das hatte ich nicht. Für mich war der Elefant, den ich nur aus den Nationalparks kannte als Kind, hatte ich keine jagdliche Beziehung. Das kam erst später, aber von Anfang an war der Elefant eben ein Symbol der Wildnis. Wo es noch Elefanten gab, da ist die Welt noch in Ordnung. Und das war zu dem Zeitpunkt meiner Kindheit, gab es in Zentralnamibia auf Farmland keine Elefanten. Und der Elefant war für mich als Kind nur ein Symbol für die Wildnis. Da hatte ich aber keine jagdliche Beziehung zu. Die ist erst später, hat sich die entwickelt.
Okay. Es sind ja nur wirklich Knallertiere. Also um jetzt einfach mal zu beschreiben, wir haben beim Bullen im Durchschnitt so eine Körpergröße von 3,20 Meter, sagt die kluge Wikipedia, in maximalen 4 Meter. Und ich sag mal, diese Quelle spricht von bis zu 7,5 Tonnen Gewicht, aber du hast gesagt, es gibt noch größere, ne?
Ja, also, wobei ich nie einen Elefanten gewogen habe. Also ich kann auch nur das sagen, was ich lese. Ich weiß, also wir haben die größten Elefanten Afrikas bejagt im Buschmannland, im Nordost Namibia und das sind gewaltige Tiere, aber ich habe nie einen gewogen. Man kann den auch nicht am Stück wiegen und ich hatte nie die Möglichkeiten, den jetzt irgendwie portionsweise zu wiegen. Ich kann es also nicht sagen. Es wird nur behauptet, dass der sogenannte Fenikovi-Elefant, der aus diesem Gebiet stammt, der ist zum Smithsonian Institute in Washington gelangt als Vollpräparat und der soll 12 Tonnen gewogen haben, aber ich habe es nicht nachgewogen und kann das nicht beurteilen.
Ja, ist schon irgendwie ein LKW, der da durch die Gegend wackelt. Ja. Also ist schon ein gewaltiges Ding. Ja, Stoßzähne haben sie bis 3 Meter lang, bis 100 Kilo das Stück. Das ist ja, glaube ich, sein größtes Problem über lange, also eigentlich immer noch heute, ne? Gewesen, dass man da aus verschiedenen Kreisen der Welt halt sehr scharf drauf ist, auf dieses Elfenbein. Die wachsen ein Leben lang.
Ja, das sehe ich. Das steht auch in der Literatur geschrieben, in dem Buch, das du gerade erwähnt hast, wo du so ein bisschen mit dich befasst hast.
Wikipedia ist Internet,
aufgrund meiner Erkenntnis wachsen die nicht ein Leben lang. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen sollten. Die Stoßzähne wachsen bis zum mittleren Lebensalter sehr schnell. Dann sind die, und man muss da auch wieder einfügen, dass die Stoßzähne nicht ein Schmuckstück für den Elefanten sind, sondern die sind das Werkzeug und die Waffe des Elefanten. Und man darf nicht vergessen, auch die Waffe, eine ganz wesentliche Waffe für den Elefanten. So, und die wachsen bis zum mittleren Lebensalter sehr schnell und dann setzt eine Schließung des Zahnnervs ein und der Zahn füllt sich mit, also da sind feine Kapillaren in den Stoßzähnen, die füllen sich dann mit Calcium und dadurch wird das Elfenbein dann sehr schwer. Mhm. Also aufgrund meiner Erfahrung, und das ist alles nicht so richtig erforscht, wachsen die nicht ein Leben lang. Ich halte es für einen Irrtum, der aber überall zu lesen ist, dass die Stoßzähne lebenslang wachsen.
Okay. Brechen gerne mal ab, ne, weil die werden schon heftig beansprucht und man findet die dann auch rund um die Wasserlöcher und also meistens nach Wasser graben sie damit.
Ja, das ist aber auch ein Irrtum. Wir müssen ganz einfach auch weg von dem Gedanken, dass der Elefant ein friedlicher Riese ist. Er ist kein friedlicher Riesen, die brechen sich die Stoßzähne beim Kämpfen ab, nicht beim Graben. Ich persönlich habe es nie erlebt, dass ein Elefant mit den Stoßzähnen gegraben hat. Ich habe um die Wasserstellen, da findet man sehr viele Stoßzahnreste und auch richtig zertrümmerte Stoßzähne. Und das kommt in Namibia, in den Gebieten, wo ich dann auch Elefanten gejagt habe, kommt das daher, dass die Elefanten um die spärlichen Wasserressourcen in der Trockenzeit kämpfen. Die geraten sich am ehesten nicht nur im Wurfkampf, sondern viel eher noch an den Wasserlöchern in die Haare. Das gibt in der Nordkalahari, wo ich weitgehend gejagt habe, gibt es, wenn es sehr trocken ist, nur ganz spärliche Wasserquellen, wo das Wasser ganz langsam nachsickert. Da kann ein Bulle dann die Wasserstelle dominieren und kommt ein zweiter starker Bulle dazu, dann kommt es zum Kampf, wenn der durstig ist. Mhm. Und die großen Bullen, die kapitalen, starken Bullen sind in der Lage, die jüngeren Bullen in Schach zu halten. Da kommt es also mal zu einer kleinen Schubserei, aber die gehen sich da aus dem Weg. Kommt aber ein zweiter starker Bulle dazu, dann kommt es zum Kampf und zwar zu einem heftigen Kampf. Das ist nicht so, nur so, dass die Stoßzähne abbrechen, sondern es kommt dann auch viel zu tödlichen Zusammenstößen, dass dann Elefanten an den Wasserstellen getötet werden im Kampf um die Wasserressourcen. Oder auch im Brunftkampf.
Richtige Raufbeute, ne?
Das sind richtige Raufbeute, ja. Und das ist wahrscheinlich in Namibia vielleicht besonders ausgeprägt, weil es da eben relativ wenig Wasser gibt. Also in Namibia ist kaum ein alter Elefantenbulle, der unversehrte Stoßzähne hat. Ich weiß aus dem Selu in Ostafrika, aus Tansania, da sieht man also relativ wenig Elefanten mit abgebrochenen Stoßzähnen. Vielleicht liegt es daran, dass da die Ressourcen großzügiger sind, ja.
Okay. Nicht nur große Stoßzähne, auch große Ohren. Ich zur Kühlung. Ja. Die Quelle Internet sagt, 14 Liter Blut pro Minute gehen da durch. Und das ist wohl die Hauptkühlungsquelle, sofern kein Wasser zur Verfügung steht. Ne?
Ja, mit den 14 Litern, da kann ich nichts zu sagen. Das wird schon stimmen oder auch nicht. Aber es sind also auf der Rückseite der Ohren sehr große Blutgefäße. Und am Nacken, wo die Ohren anliegen, schwitzt der Elefant. Und durch die Fächerbewegung wird dann durch die Verdunstungskühle, wird dann das Blut, das durch die Ohren zirkuliert, wird dann gekühlt. Man muss dazu aber noch sagen, wenn kein Wasser da ist, kann der Elefant wohl Wasser besorgen, indem er sich das mit dem Rüssel aus dem Magen hochsaugt. Und das sieht man also an sehr heißen Tagen, wenn die Elefanten weit vom Wasser weg sind, dass sie dann Wasser aus dem Magen hochholen und sich das über den Kopf gießen, damit die Verdunstungskühle noch oder beschleunigt wird.
Okay. Ja, eine Kleinigkeit noch, der Rüssel hat zwei Finger, beim indischen Elefanten wohl nur einen Finger. Das ist wohl einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden Arten, ne? An der Stelle. Dann gibt es doch so Kleinigkeiten an den Füßen, vorne 4 und hinten 13, während der indische Elefant vorne 5 und hinten 4 hat, ja, wenn man das zählen möchte. Ja. Und ich sag mal so, vom Kopf und Rücken unterscheiden sich, die sind halt einfach bulliger, ne? Die Afrikaner.
Ja, die Afrikaner sind aber auch ganz anders geformt. Also wer sich mit Elefanten auskennt, erkennt auf dem ersten Blick den indischen oder den afrikanischen Elefant. Der indische hat viel kleinere Ohren, hat eine andere Form von Kopf und auch der Rücken ist rundlich. Oder beim Elefanten ist er beim afrikanischen ist er eingesunken. Also wer sich mit Elefanten auskennt, der unterscheidet die auf den ersten Blick. Ja, man sieht aber teilweise Berichte irgendwo, wo dann ein indischer Elefant abgebildet ist und dann steht da drunter afrikanischer Elefant. Also das weiß nicht jeder, aber das ist also ganz, ganz deutlich zu unterscheiden.
Mhm. Ja, gelesen habe ich auch noch, im 6. Jahrhundert vor Christus sind sie nördlich der Sahara ausgestorben. Da gibt es ja jetzt gar keine Elefanten mehr, kommen wohl auch nicht wieder zurück. Und man hat im Moment so irgendwas um die 400.000 bis 650.000 Tiere, schätzt man so, den Gesamtbestand. Also ist wohl mittlerweile einigermaßen stabil, ne, auf der Größenordnung.
Ja, es sind im Moment wieder ganz starke Wilderei-Geschehnisse in einigen Ländern. Also ob der Bestand stabil ist, weiß man nicht. Was auf jeden Fall eine Tatsache ist, ist, dass der Lebensraum nicht stabil ist. Und der Lebensraum ist das große Thema, nicht die Zahl der Elefanten. Es nützt nichts, die Zahl der Elefanten zu vergleichen mit vor 100 Jahren. Man muss das immer in Relation zu dem Lebensraum sehen. Und es ist also, das große Problem ist nicht die Zahl der Elefanten, sondern die Quadratkilometer Lebensraum, die zur Verfügung stehen. Und da müssen wir mal, wenn wir uns wirklich um den Naturschutz bemühen, dann müssen wir ganz stark unseren ganzen Fokus ändern. Wir müssen nicht ständig Wildzahlen von vor 100 Jahren vergleichen mit Wildzahlen heute. Das gibt keinen Aufschluss. Entscheidend ist, wie viel Quadratkilometer oder in welcher Einheit wir das auch immer messen wollen von intakten Lebensraum.
Also er ist ja eigentlich ein Flachland, also im Wesentlichen im Flachland unterwegs, braucht Schatten, genügend Wasser und genug Esung. Und das ist insgesamt alles nicht wenig. Ne? Also wir reden hier über ein paar hundert Kilo am Tag und ich glaube irgendwas von 100 bis 150 Liter Wasser, die ein Elefant jeden Tag benötigt. Und das ist in einem Land wie Afrika sicherlich auch nicht ganz einfach zu beschaffen aus der Perspektive des Elefanten.
Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das jetzt festgestellt wurde, ob das im Zoo beobachtet wurde, diese 150 pro Tag. Da, wo ich mit Elefanten in Nordost-Namibia schwerpunktmäßig zusammengekommen bin und zu tun hatte, trinken die Elefantenbullen nur jeden zweiten Tag und ich konnte nie nachmessen, wie viel Wasser sie brauchen, aber ich kann mir, also da müssen wir vorsichtig sein, diese Zahlen kommen möglicherweise aus dem Zoo, wo man messen
kann. Ja, dann ist auch genug da, klar. Ja, ja. Ja, dann nehmen sie es auch, wenn es da ist.
Ja.
Okay. Jetzt, also dieses Thema Zahl und Lebensraum, du hast es ja schon angesprochen, ist ja eins, wenn man jetzt irgendwie die nackten Zahlen vergleicht, dann verteilten die sich früher natürlich auch irgendwie auf einen unberührten Lebensraum, während wir heute ja auch in Afrika eine intensive und zunehmende Bewirtschaftung der Flächen halt haben und letztendlich die Verteidigung der Lebensräume etwas ist, was ja zunehmend auch schwierig ist.
Ja, das ist das große Thema, ob das der intensive Bewirtschaftung ist, das sei mal dahingestellt, aber es ist so, dass die Menschen sich ausbreiten in unglaublicher Geschwindigkeit, auch eben in Afrika, und die Lebensräume werden einfach beseitigt vom Elefanten.
Also der Elefant selber ist ja einer, der ja selber sehr intensiv auf seine Umgebung einwirkt. Also wenn da mal ein Bäumchen steht, dann ist der auch schnell mal weg oder aufgegessen oder sonst wie. Und alleine wenn er seine Fährte zieht, dann kann man die hinterher auch deutlich erkennen. Ne? Also man braucht jetzt keinen Schweißhund, um den Elefanten zu verfolgen, denke ich.
Ja, da kommen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs darauf zurück. Ja. Also es ist viel schwieriger, eine Elefantenfährte zu halten, als was man meint. Das ist schwieriger. Ja, sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist jetzt im Moment nicht das Thema, da kommen wir sicherlich noch nicht drauf zurück. Aber was ganz sicher so ist, ist, dass der Elefant einen großen Einfluss auf seinen Lebensraum ausübt. Und dann ist das eben mit den schwindenden Lebensräumen, das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. In wasserreichen, üppigen tropischen Gebieten, im tropischen Regenwald gibt es ja auch den sogenannten Waldelefanten. Die bewegen sich nicht so viel, aber die Savannenelefanten, und je trockener das Gebiet ist, und die Elefanten sind teilweise auch in sehr trockenen Gebieten, je trockener das Gebiet ist, desto mehr müssen die Elefanten wandern. Dann gibt es Trockenzeit- und Regenzeitstreifgebiete. Früher war das so, jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel, der Okavango-Fluss, der führt ja in die Kalahari und geht dann im Okavango-Delta, versickert der. Und ringsum ist Kalahari, das ist zwar keine Wüste in dem Sinne, das fehlt eben das Oberflächenwasser. Und in der Regenzeit sind die Elefanten weit in das Hinterland der Kalahari rausgezogen, haben sich dann von den Ressourcen woanders ernährt und sind dann zur Trockenzeit, wenn überall im Hinterland das Wasser vertrocknet ist, sind die an den Fluss zurückgezogen. Heutzutage sind die Elefanten zusammengedrängt auf engen Raum um den Okavango-Fluss oder um das Okavango-Delta, wo ein hoffnungsloser Überbestand ist. Das Hinterland besteht nicht mehr, und daraus ergibt sich dann das Problem, dass die Vegetation, die sich früher in der Regenzeit und in der Trockenzeit in den jeweiligen Streifgebieten wieder erholen konnte, wenn die Elefanten weg waren, die kann sich heute nicht mehr erholen. Dann gibt es wieder den typischen Reflex, der auf völlig aus unzureichender Naturbeobachtung sich erklärt, dass die Menschen dann ja immer gut und lieb sein wollen. Und wenn es in der Kalahari kein Wasser gibt, dann muss man da halt, wo noch Lebensraum ist, muss man halt Wasser erschließen. Das führt aber dazu, dass da auch der Lebensraum dann ganzjährig genutzt werden kann. Das natürliche System oder der natürliche Rhythmus der Elefanten war ein Regenzeit- und ein Trockenzeitstreifgebiet. Jetzt kann man sich sagen, okay, wenn das Okavango-Delta zu stark durch die Elefanten, die da zusammengedrängt werden, beansprucht wird, dann erschließen wir halt in der Kalahari Wasser. Ich kenne diese Problematik besonders aus dem Kaudum-Gebiet, wo ich sehr viel auf Elefanten gejagt habe. Was sie damit bewirken, ist, dass sie dann beide Lebensräume zerstören. Es ist einfach so, dass der Mensch auch da wieder eingreift und der Reflex der Naturliebhaber, und ich bin selber Naturliebhaber, aber der Naturliebhaber, die den Durchblick da nicht haben, der ist dann immer, ja, die durstigen Tiere müssen Wasser bekommen, und damit vergrößert man das Problem langfristig nur.
Ja, man verlagert es wohin, ne? Also ist jetzt nur eine These, ich habe es so wieder gelesen, dass die Beweidung halt erstmal wieder so einen Baumbestand in der Savanne zurückführt, der dann so langsam auch über längere Zyklen wieder zum Wald heranwächst. Und das sind ja auch so sehr langfristige Zyklen, die da irgendwo Unterbrechung finden und nicht mehr richtig greifen können.
Ja. Und wobei diese Zyklen, der Elefant hat mit Sicherheit eine Aufgabe auch in der Natur wie alles. Auch der Elefant öffnet eben Lebensräume, aber das ist nur dann, wenn die Elefanten zusammengedrängt werden. Also dieses Argument, dass der Elefant Savanne in oder Wald in Savanne oder Buschland in Savanne umwandelt, das hat unter natürlichen Gesetzmäßigkeiten hat das nie funktioniert. Der Elefant hat Bäume umgebrochen, aber es waren genug Bäume da. Dass dieser Faktor, den einige Naturschützer heute anführen, dass der Elefant einen Lebensraum oder seinen Lebensraum langfristig umgestaltet, das ist nur da, wo der Elefantenbestand überhöht ist, in einer auf den Lebensraum angepassten Bevölkerungsdichte ändert der Elefant den Lebensraum nicht.
Okay. Elefanten teilen sich wie viele Tiere geschlechtsspezifisch. Also es gibt halt die Rudel der Elefantenkühe mit dem Nachwuchs, und dann gibt es halt die marodierenden Banden der Bullen, die durch die Gegend ziehen. Erzähl vielleicht dazu noch mal eben ein bisschen was.
Du musst bedenken, dass ich jetzt sehr viel immer auf die speziellen Umstände in Nordost-Namibia, weil ich da eben die meiste Erfahrung mit den Elefanten habe, aber ich weiß natürlich auch sonst, ich habe auch im Regenwald mit Elefanten zu tun, aber grundsätzlich, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist so, dass man das den Lebensraum der Elefanten ganz grob gesehen in sogenannte Bull Country, also Gebiete, wo die Bullen sich aufhalten, und in Herd Country unterteilen. Es ist also nicht so, dass, wie das teilweise in den Nationalparks heute unter den unnatürlichen Bedingungen ist, dass alles durcheinander wuselt, weil die Elefanten keinen Platz haben, weil zu viele da sind und kein Platz da ist, sondern unter natürlichen Bedingungen leben die Bullen in anderen Gebieten als die Kühe. Bull Country, um mal bei dem Begriff zu bleiben, ist meistens schlechter durchwässert. Die Bullen können mit weniger Wasser auskommen als die Kühe mit den kleinen Kälbern, die dann nicht so weit vom Wasser wegziehen. Also Bull Country ist typischerweise rauer und weniger gut durchwässert als Herd Country, also da, wo die Herden leben. Aber grundsätzlich, natürlich ziehen auch Bullen immer wieder durch die Herd Country, aber grundsätzlich ist da also ein Unterschied. Der Lebensraum der Bullen ist meistens in Bereichen, wo weniger Wasser ist. Die können weiter vom Wasser wegziehen als die Kühe mit ihren Kälbern. Und der Lebensraum der Bullen ist meistens rauer als der Kühe, also schroffer.
Okay. Und die ziehen eigentlich, also so einzelne Bullen, die wechseln wohl auch immer mal wieder ihre Herden und ziehen nur zu den Kühen in ihrer Fortpflanzungszeit, die, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Must genannt wird.
Ja,
ne?
Ja, diese Must, wobei das auch noch nicht so richtig erforscht ist. Das ist bei den indischen Elefanten wohl recht intensiv erforscht worden. Ob das bei dem Elefanten so eins zu eins, bei dem afrikanischen Elefanten 1:1 übertragen werden kann, das weiß man noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Zustand der Must, wo die Bullen dann auf der Wange da ist eine Drüse zwischen Auge und Ohr, und da läuft dann so eine Flüssigkeit aus, die sehr stark riecht. Und wenn Bullen in der Must sind, dann ist das ganze Gesicht von dem Bullen nass von dieser Flüssigkeit. Mhm. Und in dieser Zeit sind die Bullen sehr aktiv und ziehen sehr, sehr weit umher. Wir haben mitunter solche Bullen verfolgt. Das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn so ein Bulle in der Must ist, dann zieht er unglaublich viel und isst nicht viel, und man hat große Schwierigkeiten, den einzuholen.
Okay. Werden auch aggressiver, heißt es, ne? Dominanter?
Dominanter sicherlich so, das ist sicherlich so, aber diese Erkenntnis, die kommt aus den Zoos, weil man dann, wenn die Elefanten, die indischen Elefanten in der Must sind, dann haben sie teilweise ihre Wärter umgebracht und solche Geschichten. Ob das tatsächlich so ist, dass die afrikanischen Elefanten dann den Menschen gegenüber auch aggressiver sind, das kann ich so nicht beurteilen. Wir sind von Bullen angegriffen worden, die keinerlei Anzeichen der Must hatten, und wir haben, wie gesagt, oft Bullen verfolgt, die in der Must waren, und die waren auch nicht aggressiver, würde ich jetzt mal sagen, als andere. Also wir sollten vorsichtig sein, das alles auf zwischen indischen, afrikanischen Elefanten so einfach zu übertragen.
Also der Wortstamm kommt wohl aus dem Persischen und heißt unter Drogen im Rausch.
Ja.
was immer das jetzt bedeuten mag und in welche Richtung sich das jetzt auslebt.
Ja, wir haben das also gehabt. Die sind dann ganz sicherlich sind die dann unter Drogen oder erhöhten Testosteronausstoß und sie ziehen dann sehr viel, suchen nach Kühen. Das ist sicher so, aber das mit der Aggressivität, das es mag sein, ich kann es nicht beurteilen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Ursprung dieser Geschichte aus den Zoos herrührt, wenn die indischen Elefanten in dem Zustand der Must ihre Wärter umgebracht haben.
Also es gibt wohl bei den indischen Arbeitselefanten wenigstens die Handhabe, dass man die dann anbindet. Dann kriegen die 2 bis 3 Tage wenig Futter und dann soll es halt auch schon ganz schnell vorbei sein. Und wenn man das nicht so macht, dann hält das auch länger an. Aber das mag wohl auch vielleicht aus dem Bereich der Mystik irgendwie kommen.
Ja, bei dem afrikanischen Elefant ist das so, also wenn man so ein Bullen, der in der Must ist, das weiß man zunächst noch natürlich noch nicht. Wenn man nah dran ist an dem Elefanten, dann kann man ihn riechen, der riecht dann sehr viel strenger. Aber wenn man die verfolgt, dann stellt man sofort schnell fest, dass die überhaupt nicht äsen und dann ziehen die sehr viel. Ein Elefant zieht unwahrscheinlich weit, sie ziehen dann sehr viel und fressen wenig und dann ergibt sich das vielleicht, was man im Zoo dann künstlich herbeiführt, dass man sie nicht füttert und in der Wildnis ziehen sie halt und fressen nicht und werden dann auch irgendwann über den Zustand hinwegkommen.
Genau, irgendwie müssen wir alle drüber weg. Ja, so um die 70 Jahre alt sollen sie werden, heißt es?
Ja, 60 bis 70 Jahre, also 70 wohl eher nicht, aber 60, 55 bis 60, das kann man aber so genau nicht, das stammt sicherlich auch dann von einzelnen Elefanten, die man ein Leben lang verfolgen konnte, beobachten konnte. Ich kann da auch da, also ich bin selbst noch nicht so alt, wie ein Elefant werden kann und ich habe noch nie einen Elefant verfolgt, wo ich das sagen kann, der ist so alt tatsächlich. Ich kann nur das wiederholen, was in der Literatur inzwischen sich weitgehend als Tatsache herausgestellt hat, dass die Elefanten also mit 55 bis 60 Jahren die letzten Backenzähne zerschlissen haben und dann, dass das dann dem Ende entgegengeht.
Ja, sollen sich 6-fach erneuern und zwar über Kreuz und ich sag mal, wenn die nichts mehr kauen können, dann gehen sie wohl in die Sümpfe und da kommt wohl auch der Mythos der Elefantenfriedhöfe her, ne? Dass die da, wo weiche Nahrung ist,
ja, das will ich nicht so unbedingt. Der Mythos der Elefantenfriedhöfe kommt wahrscheinlich daher, dass von den alten Elfenbein-Raudis die Elfenbeinjäger dann mal eine ganze Herde ausgelöscht haben und dass dann da viele Knochen zusammenlagen. Also ich bezweifle das ganz stark. Wir sind hier und da auf verendete Elefanten gestoßen, haben auch Elefanten erlegt, die also absolut am Ende ihres Lebens waren. Die ziehen nicht in die Sümpfe, die sind da, wo sie immer sind und irgendwo sterben sie dann da. Also das mit dem Elefantenfriedhof ist auch eine Fabel, die nicht...
Mensch liebt die Mythen, ne?
Ja.
Man kommt halt nicht ohne aus. Kühe können das ganze Jahr über fruchtbar sein. Das sind sie dann nur wenige Tage.
Ja, die kommen dann in Hitze, wobei ich da jetzt auch den Rhythmus, kann ich so nicht sagen, das müsste ich auch nachlesen, wie oft oder in welchem Zeitraum das ist. Aber die kommen in Hitze und dann sind sie eben empfänglich für Bullen, die gerade in der Nähe sind.
22 Monate Tragzeit und 100 Kilo Geburtsgewicht. Also sind schon ganz ordentliche Brocken, die da zur Welt kommen. Die wollen erstmal raus, glaube ich. Nach einer halben Stunde können die Kälber stehen, heißt es. Und ziehen dann wahrscheinlich auch schon schnell mit den Herden mit, ne? So.
Ja, da kann ich aus der Praxis relativ wenig zu sagen. Man bekommt das, man sieht wohl mal hier sehr junge Kälber, wie weit die jetzt mit den Herden gleich mitziehen können. Das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Da mag es durchaus sein, das weiß ich nicht.
Ja, geh mal so einfach, wie gesagt, Wikipedia-Wissen. Ne? 10 Jahre mit 10 Jahren geschlechtsreif, mehrere Kälber pro Kuh kommt halt vor, weil die halt eben ja immer mal wieder fruchtbar werden.
Aber nicht auf einmal, ne? Also das ist dann nach einem gewissen Zeitraum, da sind dann, man hat bei einer Kuh mitunter ein kleines Kalb, also ein ganz junges Kalb, ein 4-jähriges Kalb und ein 6- oder 8-jähriges Kalb. Ja. Also das, ja.
Kann man das eigentlich in der Herde noch zuordnen, welche Kälber zu welcher Mutter gehören?
Also die ganz kleinen Kälber halten sich dann schon in der Nähe der Mutter auf und die älteren Kälber, die noch bei der Herde sind, die sind dann mitunter in der Nähe. Ob man die richtig dann zuordnet, da müsste man sie schon sehr lange beobachten und die Bindung wird dann auch immer geringer, je älter das Kalb wird.
Okay. Ja, reine Vegetarier, ne?
Ja.
Hatten wir schon. Und da halt sehr invasiv. Jetzt sind die, ich sag mal, sehr prägend für ihre Umwelt. Und wenn man jetzt als Mensch anfängt, solche Wildnisgebiete zu kultivieren, hat man halt einen Konflikt Verhalten. Also das ist ja etwas, was wir in Deutschland halt auch kennen. Mit dem Kaninchen, mit der Wildsau, mit dem Reh, also da gibt es verschiedene Stufen der Wildschäden. Wenn jetzt eine Elefantenherde mal durch so einen Maisacker geht, dann hat das, denke ich, in Afrika auch aufgrund der, ja, ich meine, da ist ja Ackerbau was sehr Schweres unter den Bedingungen. Und die Familien, die den Ackerbau betreiben, sind ja sicherlich nicht immer in komplettem Wohlstand. Also das kann mal schnell eine Existenz gefährden. Wie laufen diese Konflikte typischerweise ab? Also ich kann mir vorstellen, das ist doch nichts Einfaches, oder?
Nee, das ist nichts Einfaches, und das ist so, dass der Elefant also richtig Schaden machen kann aufgrund seiner Körpergröße schon, wenn wir von den ganz einfachen Verhältnissen ausgehen. Und da ist es dann eben so, dass die Leute dann auch damit fertig werden müssen, dass dann da keine Abhilfe geschaffen wird unter ursprünglichen Bedingungen, wie das in Afrika mal war, bevor modernere Methoden der Ackerwirtschaft eingeführt wurden, wurde dann, das Feld ist nicht eingegrenzt, da gibt es keinen Zaun drum, schon gar keinen Elektrozaun, das ist eben, wird eben mit etwas Busch umrandet, aber sie können einen Elefanten überhaupt nicht halten, selbst mit einem Zaun, der mit Eisenbahnschwellen verstärkt ist, da kann der Elefant noch durch. Mhm. So, es ist also so, dass die Elefanten dann früher in die Felder reingezogen sind und dann ein Feld platt gemacht haben, und es war da wenig für die Einheimischen zu tun. Man hat dann versucht, nachts die Elefanten mit Krach aus den Feldern rauszuscheuchen, aber irgendwann gewöhnen sich die Elefanten dann auch daran, wenn der Krach nicht sich irgendwann koppelt mit Maßnahmen, die dann die Elefanten wirklich auf Abstand halten. Es war also früher so, dass die Schwarzen da relativ hilflos, die Einwohner Afrikas relativ hilflos den Übergriffen der Elefanten ausgesetzt waren. Dann kam die Zeit, wo dann die Europäer nach Afrika gekommen sind und wo dann besonders die Elfenbeinjäger, das waren die arabischen und die europäischen Elfenbeinjäger, die dann Abhilfe schaffen konnten, die sind dann oft den Schwarzen zur Hilfe gekommen, deren die Felder dann nachts zertrampelt worden sind, haben die Elefanten dann aus den Feldern verfolgt und haben dann natürlich dann auch den Elfenbeinhandel, der gekoppelt war früher mit dem Sklavenhandel. Die Sklaven haben das Elfenbein an die Küste getragen, dass die Elfenbeinjäger dann erbeutet haben. Das war dann so eine Zeit, wo dann den einheimischen Bauern in irgendeiner Form Hilfe zuteil kam, natürlich auf eine Art und Weise, die nicht heute mehr akzeptabel ist, aber immerhin. Und dann mit der Entwicklung, dann kamen die Europäer nach Afrika. Man hat dann konnte sich in Tansania und in Sambia beispielsweise, auch in Kenia gab es dann so Projekte der Kolonialmächte, wo man den Schwarzen dann zur Crop Protection, hieß das, vom Game Department, von der Wildschutzbehörde dann Unterstützung zugesagt hat. Dann konnten die sich beschweren und dann kamen eben die Wildhüter und haben dann die Elefanten ganz drastisch reduziert. Es muss also ganz klar auch an dieser Stelle schon mal hervorgehoben werden, dass die Reduktion der Elefantenbestände nicht von den Jägern, die Elefanten wurden immer gejagt, auch unter primitivsten Mitteln von den Einheimischen mit Fallen auf ganz brutale Art und Weise, wo die Elefanten dann in Fallgruben gestürzt sind und dann mit Tausenden von Speerstößen irgendwo dann letzten Endes auch getötet worden konnten. Aber das war zur Fleischversorgung auch der Einheimischen unter, sagen wir mal, primitiven Bedingungen. Als dann die Europäer nach Afrika kamen, dann gab es eben diese Game Departments, die Wildschutzbehörde, die haben dann Lebensraum geschaffen für die Landwirtschaft. Und da muss ganz deutlich hervorgehoben werden, ich habe das eingangs schon mal gesagt, das ganze Übel für die Wildtiere hat da begonnen, an dem Moment, wo der Mensch vom Jäger zum Landwirt übergegangen ist. Und das war dann eben auch so, es wurden also Hunderttausende von Elefanten in Afrika zur Crop Protection, zur landwirtschaftlichen Erschließung, wurden dann erschossen.
Okay. Ja, und dann einhergehend mit dem Elfenbeinhandel, der da wahrscheinlich ja auch noch die Nachfrage halt eben geschürt hat.
Ja. Ja, ja, es ist klar, wobei man da auch, es ist inzwischen ja so fast ein Schimpf. Elfenbein ist ja inzwischen gar nicht mehr ein normales Wort, das ist ja ein Schimpfwort. Elfenbein ist ein wunderbares Material, und unsere Vorfahren auch in Europa haben Mammut-Elfenbein in verschiedenen Formen verwendet. Es gibt, ich glaube, 35.000 Jahre alte Dokumentation über Elfenbeinschnitzereien. Das Elfenbein ist ein wunderbares Material, und es ist nichts verkehrt damit, genauso wie Leder ein wunderschönes Material ist oder Holz. Es ist eben immer die Maßhaltung bei diesen Dingen. Und ob das der Elefant an natürlichen Ursachen gestorben ist und man das Elfenbein aufhebt, da ist ja auch viel Elfenbein, das irgendwann auf irgendwelche Märkte gekommen ist. Das stammt von toten Elefanten, die irgendwo verendet sind. Aber das Elfenbein an sich ist genau wie Perlmutt oder Holz oder Hirschhornknöpfe. Ich glaube nicht, dass die Hirsche in Deutschland bedroht sind. Weiß ich aber nicht, will ich jetzt so auch nichts pauschal sagen. Aber das Hirschhorn an sich ist ja ein schönes Material und so ist das Elfenbein auch ein schönes Material. Man sollte also nicht pauschal das Problem dahin legen, dass irgendjemand einen Bedarf nach Elfenbein hat. Das geht alles, muss alles relativiert werden. Es kommt dann nachher das Geld hinzu und wenn man mit irgendetwas Geld machen kann, dann geht es in die falsche Richtung. Aber ganz grundsätzlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Elfenbein ist ein ganz wunderbares Material, das faszinierend in sich ist. Und das kann man und soll man auch nicht verleugnen.
Also gibt es so eine These, dass man hat ja den Elfenbeinhandel eine ganze Zeit lang weltweit verboten und jetzt gibt es so die These, dass seitdem er wieder erlaubt ist, halt auch die Wilderei wieder zunimmt.
Das hat Wellen der Wilderei gegeben, die letzten Endes, glaube ich, unabhängig sind davon, ob der Elfenbeinhandel zugelassen war oder nicht. Es gab in den 70er Jahren hat es eine ganz massive Elfenbeinwilderei-Welle gegeben, die damals ausgelöst wurde, wenn ich das richtig habe, durch die massive Veränderung oder das massive Verenden von Elefanten im Tsavo-Park in Kenia. Da haben ja die Elefanten ihren Lebensraum zerstört und sind dann zu Hunderten oder zu Tausenden eingegangen und da lag eben dann sehr viel Elfenbein rum und das ist dann irgendwie auf die asiatischen Märkte gekommen und das hat den Bedarf irgendwie dann wieder geweckt und auch jetzt im Moment durch irgendwelche Faktoren, die man nicht so genau analysieren kann, schnell, glaube ich, gibt es wieder einen großen Bedarf nach Elfenbein. Warum das auf einmal teurer wird, das kann mit den verbesserten Lebensumständen in Asien, in China vielleicht zusammenhängen, dass man sich da jetzt etwas leisten kann und dass das Elfenbein als Statussymbol noch großen Wert hat.
Ja. Okay, jetzt kann man dieses Thema Elefant, also es ist ein eigenartiger Effekt, den ich ja eigentlich immer so beobachte, ist, dass man Natur oder in eurem Fall ja auch noch ein Stück Wildnis ja eigentlich nur erhalten kann, indem man irgendeine Art von Nutzung da dran klebt. Und ich sag mal, jetzt kann man sie halt erlegen und aufessen und ich sag mal Elfenbein oder Elfenbein verkaufen und die Füße als Tischständer benutzen. Man kann auch einfach Fotos davon machen. Also das ist ja eine touristische Form der Nutzung, die jetzt halt auch irgendwie immer mehr wird und auch im Rahmen der Nationalparks ja betrieben wird, um irgendwie Geld in die Kassen zu spülen. Und ich sag mal, man kann natürlich auch die Jagd auf den Elefanten zum Produkt machen, ein Preisschild dran kleben und verkaufen. Ansonsten, und das alles ist ja eben natürlich immer was Invasives. Also man geht ja immer rauf und beeinflusst ja den Lebensraum und das Tier und sein Verhalten und all diese Dinge. Lass uns mal eben rund durch diese ganzen Wechselwirkungen gehen.
Ja, zunächst mal der erste große Einfluss auf das Tier und auf kommt daher, dass der Lebensraum verschwindet, dass der Mensch den Lebensraum des Elefanten weggenommen hat. Deswegen sind die Elefanten zunächst mal in einer Bredouille. Die Elefanten werden in kleinen Bereichen entweder letzte offene Wildnisgebiete oder Nationalparks zusammengedrängt. Das muss grundsätzlich verstanden werden. Der Mensch hat das Problem geschaffen, nicht weil er die Elefanten fotografieren will oder jagen will oder was er auch immer mit ihnen machen will, sondern der Mensch frisst den Lebensraum auf. Wir sitzen jetzt hier gerade in Köln und ich bin heute Morgen von Dortmund gekommen. Ich bin, weiß nicht wie lange, gefahren durch zig Staus. Ich habe nur Autos und Leitplanken und Häuser und hier gibt es keine Wölfe, keine Bären, gibt es nicht mehr und die werden auch den Lebensraum nicht wieder erobern. Genauso ist das in Afrika, der Lebensraum wird immer geringer, die Elefanten werden in kleinen Gebieten zusammengedrängt. Dann ist es so, dass in der Natur, wenn wir von den letzten Lebensräumen, wo Elefanten auch unter natürlichen Bedingungen leben, wenn wir von diesen letzten Lebensräumen sprechen, der Elefant ist Teil der Natur, genau wie letzten Endes auch der Mensch Teil der Natur ist. Es ist also nichts Invasives, wenn ein Mensch einen Elefanten jagt. Das ist ein Kreislauf, der lange, lange bevor wir uns irgendwelche Gedanken um diese Dinge gemacht haben, als die Welt noch zu einem großen Maße in Ordnung war, wenn man die Natur als geordnete Verhältnisse betrachten kann, da hat der Mensch schon Elefanten gejagt unter ganz anderen Bedingungen. Damals war das nur mit einer Horde möglich, die dann den Elefanten auf wirklich grausame Art und Weise mit Speeren oder Fallgruben oder wie auch immer zur Strecke gebracht hat. Es ist also grundsätzlich keine invasive Maßnahme auf den Elefanten oder auf den Lebensraum. Der Elefant gehört in die Natur, er ist eines der mächtigsten Tiere der Natur, weil er eben so groß und so stark ist, dass ihm jeder aus dem Weg gehen muss. Aber der Mensch hat schon immer Elefanten gejagt. Es ist also nichts Abartiges oder Abwegiges oder Unnatürliches dabei, dass der Mensch grundsätzlich auf Elefanten jagt, dann aus meiner Sicht als Jäger muss man ganz klipp und klar und ganz ehrlich auch sagen, dass ich den Elefanten nicht deswegen bejage, weil es irgendwelche finanziellen Vorteile hat für den Lebensraum. All diese Dinge sind richtig. Wenn die Elefanten nicht bejagt werden, haben sie gar keinen Wert mehr. Aber die Triebfeder sind nicht irgendwelche Überlegungen, was ich damit bewirke, sondern die Triebfeder ist der uralte Instinkt des Jagens, dass das Jagen an sich Freude bereitet und auch in vieler Hinsicht, fangen wir mal ganz unten an, als Jugendlicher macht man sich relativ wenig Gedanken um das alles, was man tut. Wenn man älter wird, dann macht man sich schon Gedanken, setzt sich mehr mit den Dingen auseinander. Aber grundsätzlich ist die Jagd an sich eine Betätigung, die den Menschen Freude bereitet. Der Elefant ist Teil der Natur, der Mensch sollte meines Erachtens auch Teil der Natur sein und da ergibt sich von alleine das eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Elefant, auch zwischen dem Mensch Jäger. Es sind also der Mensch ist nicht der einzigste Jäger, der auf den Elefanten Jagd macht. Elefantenkühe werden von Löwen angegangen und die Kälber und auch ganz alte Elefanten werden auch von jenen gerissen oder angegriffen. Von daher, dass es ein natürliches Gefüge ist, ist also, um darauf zurückzukommen, nichts Invasives. Der Mensch sollte Teil der Natur sein und sollte den Elefanten auch bejagen können. Das Fotografieren ist wieder eine andere Sache. Das ist so die Alternative, die heute in den Raum gestellt wird. Das ist jedem selbst überlassen. Kein Jäger verlangt von einem Fotografen, dass er auch lieber den Elefanten jagen sollte und ihn nicht fotografieren sollte. Das sind Neigungen, die zu allen Zeiten auch bei der Menschheit bestanden haben. Auch ich habe sehr viel mit Buschleuten zu tun. Es ist beileibe nicht jeder Buschmann ein Jäger, es sind Jägertypen und Nichtjägertypen und die Nichtjägertypen profitieren unter primitiven Bedingungen von den Jägertypen, sage ich mal, weil die Nahrung mit nach Hause bringen, Proteine mit nach Hause bringen. Aber grundsätzlich, das Fotografieren ist eine tolle Sache. Ich fotografiere auch gerne, aber ich jag auch gerne und das eine kann das andere, was die emotionalen Bindungen des Menschen an diese Tätigkeiten betrifft, überhaupt nicht ersetzen. Das ist überhaupt kein Vergleich, das Fotografieren von der Tiefe des Erlebnisses und von dem wirklichen Eintauchen in die Essenz der Dinge ist das, kann sich das Fotografieren überhaupt nicht mit dem Jagdlichen vergleichen.
Der Aspekt, den ich da jetzt noch ganz interessant dran finde, ist, dass auf diesen, also der Elefant geht ja mit, ich sag mal, mit einem Selbstverständnis, ich bin hier der Chef und man geht mir aus dem Weg durchs Leben und auch durch seine Landschaft. So, und jetzt kommen da so Fahrzeugketten vorbei, voll mit Menschen, die halt diese Distanz verringern wollen und um ihr Erlebnis zu steigern, halt immer näher daran. Und das führt ja, also das Internet ist voll mit Filmchen, wo Elefanten auf Autos losgehen. Mhm. Ja, und dieses gegenseitige Respektieren, auch das Wissen um das Selbstverständnis des Elefanten ist ja etwas, was nicht unbedingt so in dem Menschen verankert ist, der auf einmal mal kurz aus einer Welt wie dieser hier in Köln dazu Gast ist. Hat das denn, ich meine, diese Wechselwirkungen, die sind ja eigentlich irre und diese Konflikte, die sorgen ja eigentlich auch beim Elefanten für ein Lernverhalten, dass das Mensch auf einmal so was Parasitenartiges ist. Also vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber auf einmal was Parasitenartiges, was mir halt ständig in meine Privatsphäre, in meinen natürlichen Abstand hineinfunkt und so ja irgendwie auch für Konflikt sorgt, oder?
Ja. Ja, der Mensch ist ganz unglaublich intolerant in all seinem Tun und Lassen. Der Mensch ist ein unglaublicher Egoist. Man hat heutzutage, wenn man jetzt, um das bei dem Vergleich zu bleiben, wenn man aus Köln kommt und noch nie einen Elefanten gesehen hat und nach Afrika kommt, dann meint man ja, der Elefant ist ja im Grunde genommen friedlich und ich bin im Grunde genommen auch friedlich und ich würde den Elefanten am liebsten gerne touchen, weil das ist ja ein friedlicher grauer Riese, dem niemand etwas tut und der auch niemand etwas tut. Das ist nicht so. Der Elefant ist ein wehrhaftes Lebewesen und wie wir alle, braucht der Elefant auch seinen Freiraum. Wir kennen das wahrscheinlich alle, mir geht das vielleicht stärker so als euch, die ihr tagtäglich in diesem menschlichen Massen drin seid. Aber wenn man zu wenig Freiraum hat, dann versucht man sich Ellbogenfreiheit zu verschaffen. Man muss irgendwie sich abgrenzen, ob das die Huperei im Straßenverkehr ist oder die Intoleranz in vielen Bereichen, die man erlebt, wenn viele Menschen enger aufeinander sind und im Gegensatz dazu, wie gelassen Menschen sind, die noch viel Platz haben. Genauso ist das Verhältnis zwischen den Menschen und den Elefanten. Der Elefant an sich hat kein Bedürfnis dazu, von einem Menschen gestreichelt oder angeguckt zu werden. Und der Elefant ist sich bewusst, dass er das dominante Tier überhaupt, der ausgewachsene Elefantenbulle, hat außer dem Menschen keinen Feind, der gesunde, ausgewachsene Elefantenbulle. Und das ist ein Selbstverständnis, das der Elefant hat. Und er erwartet, wenn er sich groß macht, diese Standing Tall Pose, wie es im Englischen heißt, wenn der Elefant anfängt zu drohen, dann erwartet er, dass jeder, der ihm entgegentritt, aus dem Wege geht. Und das kennen aber erstens mal viele von den Besuchern gar nicht. Und man geht immer wieder zu nah an den Elefanten ran, überall. Du hast das gerade erwähnt mit den Autos, die dann teilweise umgeschmissen werden. Es kommt jedes Jahr in Namibia, kommt es zu Todesfällen mit Elefanten und Menschen, weil oft hat dann ein Unschuldiger das auszubaden, was die Touristen verursachen, indem sie ständig die Elefanten, die Privatsphäre des Elefanten unterschreiten. Also die höchste Unfallquote mit Elefanten ist in den Gebieten, wo viele Touristen sind, nicht da, wo die Elefanten in ungestörten Gebieten sind. Da sind die Elefanten relativ gelassen. Was aber wichtig ist in der Natur, wir haben das kurz hier und da schon angesprochen, die Natur ist eine Wechselwirkung und alle dominanten Kreaturen in der Natur müssen sich ihren Privatraum oder ihre Intimsphäre abstecken. Und für den Elefanten und für den Menschen in dem Zusammentreffen muss das irgendwo dann so aussehen, dass der Elefant weiß, dass der Mensch gefährlich sein kann und der Mensch weiß, dass der Elefant auch gefährlich sein kann. Und aus diesem gegenseitigen Verständnis handhabt man immer einen Abstand, wo die gegenseitige Intimsphäre gewahrt wird. Ob das wenn die Elefanten in Felder einbrechen unter ursprünglichen Bedingungen in Afrika, dann muss der Elefant wissen, die Menschen können sich zur Wehr setzen. Und auf der anderen Seite, wenn ein Mensch einem Elefanten in der Wildnis irgendwo begegnet, dann sollte man besser aus dem Wege gehen oder einen Abstand einnehmen, der den Elefanten nicht irgendwie reizen oder unterschwellig aufbringen kann.
Gehört das zu den, also ich nur mal ganz naiv und blond gefragt, gehört das zu den Dingen, die man einer lokalen Bevölkerung erklären muss oder gehört das zu den Dingen, die man den Touristen erklären
muss? Die muss man den Touristen erklären. Die lokale Bevölkerung weiß das. Die geht jeder, der mit Elefanten unter natürlichen Bedingungen umgeht, geht dem Elefanten grundsätzlich aus dem Weg. Man kennt das nicht, dieses, tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen grob sage, aber dieses dumme Verhalten, dass man an einen Elefanten rangehen, da hat niemand ein Bedürfnis, der weiß, dass der Elefant gefährlich ist. Es kommt ja ständig zu Unfällen mit wilden Tieren, das braucht nicht nur der Elefant zu sein. Flusspferde beispielsweise sind ein Beispiel von wilden Tieren, die ganz, ganz gefährlich sind. Da fahren Touristen dann, weil sie denken, die faulen Flusspferde liegen da so friedlich im Wasser und die tun da keinem, die haben auch ihren Privatbereich und besonders die Flusspferdbullen sind sehr gefährlich. Die plötzlich gehen die unter Wasser und kommen unter dem Boot hoch und beißen durch das Boot und verletzen dann oft tödlich die Menschen, die Insassen des Bootes. Das sind so Dinge, das braucht man einem Einheimischen nicht zu erklären. Die wissen das. Wem man das erklären muss, ist den Touristen. Die sind nämlich der Meinung, die Welt ist friedlich und die Natur ist friedlich. Die ist sehr harmonisch, aber jedes Wesen in der Natur unterliegt den Wechselbeziehungen und muss sich irgendwo seinen Lebensraum abgrenzen. Und das ist eben in der Zwischenbeziehung zwischen Menschen und Tieren, die potenziell wehrhaft, ich rede gar nicht von gefährlich, der Elefant hat auch kein Bedürfnis, einen Menschen umzubringen, hat er überhaupt nicht. Aber wenn ein Elefant auf einen Menschen drauftritt, ist er meistens nicht mehr am Leben danach. So, und das muss man wissen. Und es ist ja auch so, dass dann, wenn in den Nationalparks, im Krügerpark in Südafrika gab es kürzlich oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren wieder einen Fall, wo ein Elefant dann ein Auto umgeworfen hat und die Touristen, da ist jemand ums Leben gekommen, passiert immer wieder, dann wird immer der Elefant dann beseitigt, wird dann getötet. Es ist ein Unrecht, weil der Elefant letzten Endes derjenige nicht gewesen ist, der diesen Konflikt heraufbeschworen hat. Und das ist ja. Es ist kein Elefant, der bösartig geworden ist, weil die Jäger ihn bejagt haben. Nein, das ist ein Elefant, der sein ganz normales Selbstverständnis, seinem Selbstverständnis Geltung verschafft hat.
Die Bejagung in Namibia, wie ist die denn insgesamt organisiert? Also da Also ihr verspürt als Berufsjäger, und du bist ja auch der Vorsitzende der Berufsjäger in Namibia, ja sicherlich eine Verantwortung für die euch anvertraute Tierwelt. Und gibt es denn da auch sowas wie Abschusspläne und eine Altersklassenstruktur und Trophäenträger unterschiedlicher Klassen? Wie organisiert ihr das und wie beobachtet ihr, dass das alles in korrekten Bahnen läuft?
Ja, zunächst möchte ich da sagen, dass wir uns nicht so sehr individuellen Tierarten oder Tieren verantwortlich fühlen, sondern dem Biotop, dem Lebensraum. Das ist das Wichtigste. Das ist unser großes Anliegen, dass es noch Wildnis gibt, dass diese Wildnis auch bestehen bleibt. Also das ist der zunächst mal der Ansatz. Und dann, es wird nachhaltig gejagt, natürlich. Wie das geregelt ist, Namibia hat eine CITES-Quote. Ich glaube, die liegt bei etwa 80 Bullen, die im Jahr in Namibia freigegeben werden. Die sind teilweise Trophäenabschüsse, kapitale Bullen, die dann möglichst alt sein sollten. Dann werden viele Elefanten auch zur Fleischjagd freigegeben, damit die örtliche Bevölkerung das Fleisch hat, weil eben zu viele Elefanten auf dem immer wieder stärker zusammengedrängten Lebensraum da sind. Es ist also sehr, sehr wohl strukturiert. Es gibt eine Trophäenquote von etwa 80 Elefantenbullen, die jedes Jahr in Namibia freigegeben werden. Die Zahl von den die Elefanten, die zur Fleischversorgung der Bevölkerung freigegeben wird, das weiß ich nicht, die ist aber höher.
Okay.
Und wir bejagen also als Trophäenjäger, bejagen wir nach Möglichkeit alte Bullen, die über den Lebenszenit hinaus sind.
Also die sich schon fortgepflanzt haben und wahrscheinlich abgebrumpftet oder wie das Wort auch immer heißt, ne? Abgebrumpftet sagt man. Okay. Dann bereiten wir uns doch mal auf die Jagd vor. Und dir eilt der Ruf voraus, du nimmst so wenig wie möglich mit. Und nur das Allernötigste und es soll funktionieren.
Ja, das ist so. Der Mensch ist ja auch wiederum je unkomplizierter, desto besser, sage ich jetzt mal. Und man kann natürlich jetzt sich mit 10.000 technischen Dingen beladen, man kann auch ein GPS mithaben, und inzwischen gibt es ja 100.000 Dinge, wie man sich das alles schöner und bequemer machen kann. Ich denke, zunächst mal ist es so, und das ist ja dann, kommen wir zu dem Thema, was man im Englischen Fair Chase nennt oder in Deutsch Weitgerechtigkeit, dass man auch, der Mensch hat sich ja so weit von den Tieren entfernt, dass das Tier überhaupt gar keine Chance mehr hat, dem Menschen gegenüber. So wenig erstens mal aus praktischen Gründen und wenig, um das zu deiner Einleitung zurückzukommen, wie ich das jetzt sehe, wenig auch deswegen, weil man dem Elefanten nicht mit technischen Kram, mit klimatisierten Fahrzeugen und GPS und was es da nicht alles geben mag, zu Leibe rückt, sondern so ursprünglich wie nur möglich. Also aus den beiden Gründen, ja, so wenig wie möglich und so ursprünglich wie möglich und so fair, wenn ich das mal so sagen darf, wie möglich.
Also praktisch heißt das, also du bist halt jemand, der zu Fuß auf die Fährte geht.
Ja, wenn ich das mal erläutern darf, wie das bei uns abläuft. Ich mache das seit 2011, also nicht mehr, aber ich habe das eben 20 Jahre lang, dann habe ich diese Elefantenjachten ausgerichtet. Das sieht dann so aus, dass wir irgendwo ein Camp haben. Das ist ein Zeltcamp, ganz basisch, also kein Luxuscamp, sondern ein ganz plaines Zeltcamp. Und dann haben wir da Buschleute, das war eben in den Gebieten, wo die Buschleute auch leben. Heute sagt man da San, die Buschleute oder die Bevölkerung, ob sie nun San heißen oder Buschleute, das will ich jetzt hier nicht, da steht mir auch kein Urteil drüber zu, aber die bezeichnen sich selber als Buschleute, also ich spreche jetzt auch von den Buschleuten. Die Buschleute, die da gelebt haben, haben dann bei uns im Camp gearbeitet. Es waren 7 Leute, die wir angestellt hatten. Davon waren 2 als Fährtenleser bei der Yacht mit dabei und ein dritter als zusätzlicher Träger bei der Yacht mit dabei. Ich komme gleich auf die Yacht an sich zurück. Also von dem Camp-Personal waren 3 Leute jachtlich eingestellt und 4 Leute waren im Camp. Die haben Aufgaben im Camp, das ist die Zelte in Ordnung bringen, abends das Duschwasser, das wird auf dem Feuer gewärmt und wird dann in so einen Duscheimer eingefüllt. Solche Tätigkeiten, den Abwasch machen. Meine Frau hat überwiegend die Camps geführt. Meine Frau hat gekocht, aber so, wir hatten dann eben 4 Gehilfen im Camp auch noch. So, und bei der Yacht an sich sieht das dann so aus, dass man morgens früh mit diesen 3 Leuten, also ein Yachtgast, ich als Berufsjäger und dann 3 Buschleute als Gehilfen, 2 davon sind Fährtenleser, 1 dritter ist ein zusätzlicher Träger. Viele von den Jagdgästen haben eine Kamera dabei oder noch eine Jacke oder etwas Klimbim. Der dritte von diesen 3 Jagdgehilfen war also Träger. Der hat sich in der Nähe des Jagdgastes immer aufzuhalten, auch darauf zu achten, dass wenn wir uns irgendwie verteilt haben aus irgendwelchen Gründen, wo wir eine verlorene Fährte suchen mussten, der immer in der Nähe des Jagdgastes bleiben musste, dass es nicht irgendwie dazu irgendeinem Unfall meinetwegen mit einer Schlange oder was auch immer, das ist also jetzt kein Thema, aber der hatte sich um den Jagdgast zu kümmern, hat dem Jagdgast Dinge zu tragen, wie beispielsweise Kamera und so weiter. Und die anderen beiden waren Fährtenleser und wir haben dann meist an einer Wasserstelle, aber das ist nicht notwendig, man stößt hier und da auch so auf eine Fährte, aber wir sind meistens morgens früh zu irgendwelchen Wasserstellen, wenn das weit abgelegen war. Es sind also riesige Gebiete. Ich habe über die Jahre viele verschiedene Konzessionen bejagt. Da war nie eine bei, die unter 1 Million Hektar groß war. Das sind also riesige Gebiete. Man hat schon einen Geländewagen und fährt dann morgens, wenn das abgelegene Gebiete, die weit vom Camp weg sind, mit dem Geländewagen ein Stück und geht dann zu einer Wasserstelle, sucht an der Wasserstelle nach Fährten und geht dann diese Fährten aus und kommt dann irgendwann je nach Situation an die Elefanten ran. Dann muss der Elefant angesprochen werden, ob es ein passender Bulle ist. Und wenn er nicht passt, geht man wieder zurück und fängt dann am nächsten Tag wieder von vorne an.
Okay. Heißt viel laufen?
Ja, das heißt sehr viel laufen.
Unter trockenen, heißen Bedingungen.
Ja, vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie das aussieht mit der Last, die Leute jetzt zu tragen haben. Der Jagdgast und ich tragen unsere Waffe und ein Gürtel, wo das Nötigste dran ist, wie ein Messer und ein persönliche Dinge. So, dann hat einer von den Buschleuten hat einen Wasserkanister zu tragen, der für uns, für den Jagdgast und mich bestimmt war. Also ein Buschmann hat noch zusätzlich einen Wasserkanister getragen. Ich habe immer auch eine Kamera dabei. Einer, der hat auch meine Kamera getragen. So, und dann hatte einer von den anderen beiden Fährtenlesern hatte dann unsere Munitionstasche. In der Munitionstasche war jeweils 1 Liter Wasser für jeden, den Jagdgast und mich, und den konnten wir immer nachfüllen aus einem 5-Liter Wasserkanister, den einer der Fährtenleser dann noch getragen hat. Die Buschleute wiederum haben dann auch, einer von denen hat einen Wasserkanister für die Buschleute getragen. So hatten wir also 10 Liter Wasser, die wir mitgetragen haben, 2 Liter noch in der Provianttasche. Dann haben wir Brote und ein paar Apfelsinen mitgehabt und dann geht man also los und ist meistens den ganzen Tag draußen. Es wird viel gelaufen. Ich bin oft gefragt worden, ja, wie viel sind wir denn heute gelaufen? Das ist relativ uninteressant, wie viel das gewesen sein mag. Man kann das nur ganz schwer auch schätzen. Ich habe das mal hier und da mit Jagdgästen, die da so ein GPS, der dann den ganzen Weg aufgezeichnet haben, mit gemessen haben. Wenn man 40 Kilometer an einem Tag läuft, dann ist das sehr, sehr viel. Viel wichtiger ist, dass man 10 Stunden in der Regel unterwegs am Laufen ist und durch unwegsames Gelände. Also von daher, es wird sehr viel gelaufen. Wir sind auf einer Elefantenjacht immer mindestens 150 Kilometer gelaufen. Es wird also schon viel gelaufen.
Man ist auf jeden Fall ausreichend müde davon.
Man ist ausreichend müde. Und es ist auch so, dass man dann ja abends wieder ins, also man läuft irgendwo los, geht einem Elefanten nach. Das ist der spannende Teil der Sache. Kommt dann an den Elefanten ran, je nachdem, wie weit der Elefant Vorsprung hatte, kommt dann irgendwann an den Elefanten ran. Das kann um die Mittagszeit sein, das kann aber auch erst am Nachmittag sein. Das ist der spannende Teil, da ist man hoch motiviert, kommt an den Elefanten ran. Und es ist also nicht beileibe nicht so, dass man jeden Elefanten schießt, den man sieht, sondern in der Regel ist man mehr als 8 Tage unterwegs, bis man einen passenden Elefantenbulle gefunden hat. Aber man kommt fast jeden Tag irgendwo an Elefanten ran. Wenn man rangekommen ist, dann ist erstmal die Spannung groß, man guckt den Elefanten an, das ist ein tolles Erlebnis, und dann heißt es aber wieder zurücklaufen, und das ist dann, wo es dann unter Umständen dann lang wird. Und ja. Es haben also alle Jagdgäste, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals einen Jagdgast hatte, der nicht Blasen an den Füßen hatte, und das wird dann, wenn man dann 5, 6, 7 Tage unterwegs war und noch nicht zum Erfolg gekommen ist und inzwischen schmerzende Füße hat, dann wird das schon zu einer anstrengenden Sache. Wobei das nicht so in dem Maße anstrengend ist, wenn man das jetzt mit der Bergjagd vergleicht, wo man dann hochsteigen muss und aus der Puste ist. Es ist viel anstrengender, weil das zäh ist. Es macht keinen Umstand. Ich habe also in flachen Gebieten gejagt, allerdings sehr sandige Gebiete. Es ist also viel anstrengender. Ich habe auch die anstrengendsten Gebirgsjachten im Hochgebirge in Asien gemacht. Die Elefantenjagd ist viel anstrengender, weil man das nicht merkt. Jeder Schritt, der einen weiterführt, der ist in dem Maße nicht so, dass man Kraft dafür braucht und dass man außer Atem kommt. Aber wenn man dann ausgelaugt ist und man sich noch schleppt, dann fällt der Schritt nicht schwer, der Einzelne. Aber wenn es dann nachher viele Schritte werden und der Rückmarsch noch dazu kommt, also wie gesagt, das ist, wenn es richtig gemacht wird, wenn man dem Elefanten, wenn ich das so sagen darf, gerecht werden will und dem Elefanten ausläuft, dann ist das eine der anstrengendsten Yachten, die es überhaupt gibt.
Das muss man im Kopf können, oder?
Ja, das ist das absolut Entscheidende überhaupt, die mentale Verfassung. Und das ist auch fast immer so gewesen, dass ich habe zuletzt 14-tägige Elefantenjachten angeboten. Vorher war es länger, aber 14-tägige Elefantenjachten. Und fast alle Yachtgäste haben am achten Tag, wenn man über die Mitte drüber weg ist, haben die einen Durchhänger. Dann kommt es meistens zu irgendwelchen kleinen Zusammenstößen, weil die dann auch mental einen Durchhänger haben. Also es ist, wenn es richtig gemacht wird, und das musst du bitte immer bedenken, es ist, die ganze Yacht ist heutzutage ein Showbusiness geworden, und viele Elefanten werden heutzutage, oder überwiegend werden die, fahren die übersättigten Yachtgäste durch die, mit dem Geländewagen durch das Yachtgebiet und sehen einen Elefanten neben dem Weg stehen und gehen dann hin, und es ist also alles oder vieles nicht mehr das, was es mal war. Wenn man richtig Elefanten jagt, ist es mental und körperlich eine unglaublich fordernde Sache.
Mhm. Und dann kann man die Welt runddenken, ne, während dieser Zeit.
Ja, ganz sicher. Für mich persönlich ist das, das ist ja immer dieses Geschwätz von dem wehrhaften Wild und der Gefahr. Die Gefahr ist ein Ding, das gehört einfach dazu, weil das ein Elefant ist ein potenziell tödlich gefährliches Wild. Wenn es zu einem Unfall kommt, bei allen anderen Wildarten ist die Überlebenschance noch recht groß. Wenn man einmal unter einen Elefanten geraten ist, ist es also meistens vorbei. Aber das ist nicht das Thema, das Interessante, und wo du jetzt gesagt hast, die Welt runddenken. Für mich das Schöne beim Elefantenjagen war das Laufen, das Marschieren, und dann kommt man plötzlich, wenn man eine Weile marschiert ist, ich weiß nicht, wie andere Leute das erleben, aber ich komme dann grundsätzlich in einen Zustand, wo ich anfange zu meditieren. Das ist für mich das Tollste bei der Elefantenjagd, dass man über weite Strecken läuft und dass man dann sich mit allen möglichen Dingen auseinandersetzen muss und irgendwann dann am Elefanten dran ist. Also das ist für mich die Essenz des Elefantenjagen, ist die Auseinandersetzung mit der Kreatur.
Also um nochmal eben kurz so die wichtige, also die Ausrüstungsliste. Du führst eine Repetierbüchse,
ja,
weil resistent gegen jeden Umwelteinfluss. Also im so Doppelbüchsen sind zwar schick, aber mal ein bisschen Sand drin und schon passt die Patrone nicht mehr. Solche Geschichten. Oder die schließen nicht ordentlich und da ist der Repetierer halt einfach robust.
Ja, das sollte man nicht zu sehr. Also ich persönlich bin für Repetierer. Das gibt andere Leute, die da wieder die Dinge anders sehen. Aber das hast du ganz richtig gesagt, der Repetierer, wenn ich das sagen darf. Aber da scheiden sich ja bei den Jägern auch die Welten dann und die Geister. Der eine schwört auf seine Doppelbüchse, wenn ich eine Meinung dazu sagen darf. Der Repetierer ist um Welten der Doppelbüchse überlegen.
Mhm. Du benutzt keine Zieloptiken?
Ja. Grundsätzlich sowieso nicht. Es ist also nicht so, dass ich sage Elefant und nichts anderes. Ich jag sehr gerne und das darf man nicht vergleichen, auch auf anderes Wild. Ich benutze grundsätzlich keine Zieloptik, aber bei der Elefantenjagd ist eine Zieloptik nicht angebracht, weil man so nah an das Wild rangeht, dass die Zieloptik nur hindert.
Also wir reden so über etwa 25 Meter.
Ja, bei 25 Meter ist so die Entfernung, wo man im Durchschnitt...
Okay. Ja. Kimme Korn auch noch so nicht geklebt, ordentlich verlötet. Also wir sind geländegängig und dann haut man irgendwo ran und wir brauchen eine wirklich funktionale Visiereinrichtung.
Ja, die muss mit einem, ich sage jetzt das, wie ich es empfinde, die muss, es gibt keine Alternative, es gibt dieses Geschwätz von wegen, heute gibt es bessere Kleber, als was man früher schweißen konnte, ist alles Quatsch. Ich habe das immer wieder erlebt, dass die Visierung abfliegt, die aufgeklebte Visierung von den Waffen. Die Waffe sollte, wie das früher bei den Mauserwaffen der Fall war, mit einem Ring um den Lauf, ob das das Korn und der Kornsattel, ob das das Visier ist, ob das der Riemenbügel ist, alles ordentlich robust befestigt.
Okay. Ein Messer, ein gutes, gehört sowieso zu jedem Jäger. Eine Taschenlampe, ein leichtes Fernglas. Also weil alles, was baumelt beim Marschieren, natürlich eine Katastrophe ist.
Ja, und nicht nur beim Marschieren, vor allen Dingen auch beim Rennen. Man muss rennen beim Elefantenjagen.
Also eine gute körperliche Verfassung, das muss man mitbringen.
Ja. Ganz kurz nur nochmal dazu, der Elefant, wenn man den so sieht, wie die meisten Leute den eben sehen, dann wirkt das so, als ob der so schläfrig durch die Gegend zieht. Und wenn man da nicht nebenbei läuft und den irgendwo durch die Landschaft, weil der auch so groß ist, wirkt das so, als ob der Elefant sich ganz langsam durch die Welt bewegt. Der Elefant, ein Schritt beim Elefanten ist, beim großen Bullen ist 4 Meter und der macht natürlich ordentlich Boden. Also wenn ein Elefant zieht, kann der Mensch nur im Laufschritt dranbleiben. Man kann ihn natürlich aufholen, wenn der Elefant ist oder wenn er sich einstellt, aber nur um das nochmal, die körperliche Verfassung ist das A und O. Wenn man ordentlich richtig jagen tut, man muss rennen können, man muss dem Elefanten vorgreifen können, das geht nicht ohne Rennen und deswegen okay. Ist das, ja.
Kaliber, denke ich, die dicken Pillen, also ich hatte ja unlängst bei Heim mit der 453 Lott mal meinen ersten Schmuser, habe 2 Schuss machen dürfen, also so eine Pille, die, also ich kann mir vorstellen, halt, man braucht eine Eindringtiefe, bevor die auch anspricht. Also anders jetzt als auf ein Rehwild, wo ich schnell eine schnell ansprechende Patrone haben muss, die viel Energie schnell auf den Körper überträgt, brauche ich hier eine Eindringtiefe, bevor Wirkung erzielt wird. Ne?
Ja.
Mit richtig Energie.
Ja, ausreichend Energie und dann ein relativ schweres Geschoss, was ganz wichtig ist. Beim Elefanten kommt man nur mit Vollmantel geschossen weiter durch die unglaubliche Körpermasse und dann die dicke Haut. Also es wird auf Elefanten nur mit Vollmantel gejagt.
Okay, gut. Gewehrriemen, Notizbuch und Bleistift finde ich spannend. Wir haben ein ganz individuelles Trittsiegel beim Elefanten. Die kann man wirklich wiedererkennen, auch wenn ich nächstes Jahr mal wieder ein. Und so fährtest du halt Elefanten, also insbesondere, wenn die irgendwo mal Ärger gemacht haben, auf einer individuellen Ebene übers Trittsiegel,
ja? Ja. Ja, das ist eine Sache, die ich eingeführt habe bei unseren Fährtenlesern. Und das wurde meines Wissens auch vorher nirgendwo gemacht. Also wir haben die Elefanten individuell markiert. Jeder Fährtenleser hat sich dann, wenn wir eine Fährte aufnehmen, damit man auch, dass es mitunter am Wasser sind, dann eine Gruppe von 7 Bullen gewesen. Die war zunächst zusammen und dann oder ist zusammen am Wasser eingetroffen. Wenn die dann vom Wasser wegziehen, nach 2 Kilometern weg vom Wasser, trennt sich schon einer. Und nach wann auch immer, irgendwann ist der Bulle, den man eigentlich auswertet, der ist dann weg von den anderen und steht irgendwo ganz alleine. Deswegen haben wir erstens mal nur die Fährten aufgenommen, von denen wir von vornherein den Eindruck hatten, dass es ein alter Bulle ist. Das kann man an der Struktur der Fußsohle erkennen. Die sind grob und rau und zerschlissen, die Füße von den alten Bullen. Und wenn man also nicht sich einen individuellen Elefanten raussucht und den an dem an der Fährte praktisch wie an einem Fingerabdruck wiedererkennen kann, kommt man am Ende irgendwo an, wo man den Elefanten, den man gar nicht gesucht hat. Also von daher, wir haben den Elefanten markiert und ich habe, um da wieder auf das Notizbuch zurückzukommen, ich habe mir von interessanten Elefanten, habe ich mir irgendwas abgezeichnet in das Notizbuch, wie die Fährte aussah, ein interessantes Stück. Und dann kann man die Elefanten, auch wenn man sie dann nicht erkennt oder wenn man an einem Elefanten dran war und der hat Wind bekommen und ist weg und man kann nicht mehr hinterher, kann man sich die Fährte einprägen und stößt vielleicht auf diesen Elefanten wieder und kann schon an der Fährte erkennen, das ist der Elefant, den wir damals mal vorhatten. Aber das hält nicht ewig, also die Fußspur verändert sich, das ist innerhalb einer Saison, die sich über mehrere Monate hinzieht, ist das vielleicht möglich, aber grundsätzlich verändert sich die Fußspur, dann bricht ja, wieder was raus und
okay. Jetzt geht man auf der Fährte hinterher und du sagtest ja schon, die haben ein ganz erstaunliches Tempo und man kommt eigentlich nur im Laufschritt hinterher. Das heißt da im Grunde, ich versuche vorher mir irgendwie auszudenken, welches Ziel der Elefant hat und vielleicht irgendwie eine Abkürzung zu finden, um dann näher ranzukommen. Das kann ja auch mal ins Leere führen. Ne?
Ja, die Abkürzung, das machen wir nicht. Also nein.
Okay.
Wir nehmen die Fährte auf und wo die hinführt, das weiß man meistens nicht. Man bleibt knallhart und das ist das Entscheidende, dass man an dieser Fährte, an dieser ganz speziellen, man hat teilweise Bullengruppen, wo 15 oder 17 Bullen sind, aber die bleiben nicht den ganzen Tag zusammen. Die ziehen irgendwo, 3 weiter, 4 nach hier. So, man muss an dieser einen Fährte dranbleiben und dann geht man dem Elefanten ganz konsequent nach, dass man die Fährte der verlässt, ist erst in dem, da muss man muss ständig die Windrichtung beachten. Und wenn der Wind schlecht geht, also von hinten kommt und man nah dran ist, das kann man an verschiedenen Zeichen erkennen, dann verlässt man mitunter die Fährte und versucht den Elefanten zu umschlagen und dann wird es wichtig, sich zu überlegen, wo könnte er hinziehen und wie greifen wir vor, aber also grundsätzlich, das versucht man nicht, dass man sich vorher überlegt, wo zieht der Elefant hin, wo gehe ich hin, nein, wir bleiben an der Fährte. teilweise, je nach Situation, hab ich das so gemacht, dass einer von den Fährtenlesern auf der Fährte blieb und die anderen sind seitlich, damit man schnell aus dem Wind kommen kann, wenn es nötig wird, sodass man die Fährte nicht unendlich verliert. Und wir greifen ein Stück vor und versuchen wieder auf die Fährte zu stoßen, wieder auf die Fährte zu stoßen. Aber man bleibt also grundsätzlich immer an der Fährte dran.
Okay. In Sachen Wind komme ich noch auf so Dinge wie Aschebeutel, Puder, Seifenblasen. Machst du sowas?
Nein. Wir haben das nicht gemacht, wobei ich das nicht ganz und gar ausschließen möchte. Wenn das ein feuchtes Gelände ist, wo der Boden keinen Staub hergibt, dann ist der Aschebeutel schon ganz wichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie das gemacht wird. Das sind alles so Dinge, genauso wie die Waffe ohne Gewehrriemen, dass man, sie kennt ja diese Bilder, die inzwischen überall in der Welt rumschwirren, jeder Berufsjäger hat dann die Waffe so auf der Schulter liegen und der Lauf zeigt auf die anderen. Also das sind so Dinge, die meines Erachtens schöne Show-Elemente sind, aber wir haben nie einen Aschebeutel dabei gehabt. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann eben entweder im Regenwald in Zentralafrika oder in der Nordkalahari gejagt habe, wo dieser Aschebeutel für meine Bedürfnisse nicht erforderlich war.
Okay. So, jetzt komme ich diesem Bullen näher und muss jetzt mit unter Beachtung des Windes halt irgendwie in die Schussdistanz kommen. Wir sprachen vorhin schon mal an, um die 25 Meter. Also die sind ja, also ich sag mal, wenn ich auf 100 Meter, dann rühren die sich ja noch nicht so großartig. Also die haben ja nun mal ein Verständnis von Alpha-Tier in ihrer Umgebung. Ab irgendeiner Entfernung werden die aber dann mal nervös. Und ich kann mir vorstellen, 25 Meter ist schon so nah, dass die mal ernsthaft sagen, hör mal Pfeife, was willst du denn hier? Da geht der Puls hoch und das Adrenalin in die Ohren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, dass jeder Mensch, der noch einen ganz normalen Instinkt hat, frage mich immer, wie das für jemand ist, der da auf ganz kurze Entfernung, wie das die Touristen teilweise tun, ob die das völlig verloren haben, das natürliche Gespür für die Situation, ein Elefant ist also so, der ist wehrhaft und wenn der Elefant auf einen Menschen losgeht, ist man platt. So einfach ist das. Und die Leute, die da so nah an die Elefanten oft rangehen, die sind natürlich, man nennt das glaube ich inzwischen habituiert, dass die sich an den viel Menschenverkehr gewöhnt haben, aber grundsätzlich ist jeder Mensch, der noch normal beisammen ist und normale Instinkte hat, wenn der in die Nähe von einem Elefanten kommt, geht dem erstmal das Adrenalin ganz mächtig in die Ohren und es ist ein Gefühl, wenn man nah an einem Elefanten dran ist und nicht im Auto sitzt, wo man schnell wegfahren kann oder wie auch immer, wer da nicht das Gefühl hat, ich bin nichts und es könnte hier ganz, ganz schnell vorbei sein, der ist nicht ganz normal im Kopf, sage ich jetzt mal einfach. Es ist also ein unglaublicher Adrenalin-Rausch, in dem man da ist, wenn man nah an Elefanten dran ist. Und daran gewöhnt man sich bis zu einem gewissen Maße, wenn man oft damit zu tun hatte, also wie ich dir das jetzt täglich gemacht hat, über einen langen Zeitraum, man gewöhnt sich bis zu einem gewissen Maße dran, aber trotzdem ist man immer noch unterschwellig sich dessen bewusst, wenn hier etwas schief geht, dann ist es zappenduster.
Also das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die will man üblicherweise nicht.
Das ist vielleicht auch das sind so Dinge, wo ich der Meinung bin, das brauchen die Menschen, das muss man mal wieder haben, das muss jeder. Wir haben, bevor wir jetzt hier die Ohrhörer angeschaltet, da haben wir ja kurz darüber geredet, wo ist der Mensch überhaupt noch an Dingen dran, wo er überhaupt mal wieder zu den essentiellen Dingen zurückkommt. Und dieses Gefühl, einem Elefanten gegenüber zu stehen, das ist, es gibt nichts, nicht nur beim Elefanten, aber diese Momente, wo der Mensch wirklich sich wieder bewusst ist, dass man auch Angst haben muss. Wer hat hier schon noch Angst? Wer hat schon mal Existenznöte? Richtige Angst, wo du weißt, und mit dieser Angst muss man auch umgehen können. Das ist auch ein überlebensnotwendiges Gefühl. Und das.
Also ich bin hier noch nicht vom kapitalen Kaninchen angenommen worden. Also, das ist noch nicht passiert. Man hat jetzt Busch, also 25 Meter ist jetzt ja irgendwie nichts im Vergleich zu der Wucht dieses Tieres. Und jetzt hört man auf einmal ein Knacken der Äste und auf einmal schiebt sich da dieser mächtige Kopf durchs Dickicht, die Ohren weit ausgebreitet und ein wahrscheinlich markerschütternder Trompeter geht da durch die Dickung. Und Also ich sag mal, die Einspannung, die wir gerade hatten, aber gleichzeitig erfordert es jetzt auch einen unglaublich kühlen Kopf, oder?
Ja, es ist also so, grundsätzlich, wenn wir jetzt diese Elefanten da ausgefertigt haben und da rankommen, wir gehen nicht immer auf 25 Meter ran. Das kommt schon mal vor. Es hängt immer auch davon ab, wie dicht die Vegetation ist. Aber wenn man sich entschlossen hat, einen Elefanten zu erlegen, muss man nah ran. Dann muss man in die Bereiche unter 40 Meter kommen. Und da ist es dann eben, wo man wirklich mit der Anspannung dann diesen Level erreicht. Das ist aber nicht so, dass man, das passiert immer wieder, dass man auch plötzlich in Elefanten reinstolpert, dass man, oder dass die einem in die Quere kommen irgendwie. Aber grundsätzlich ist es also nicht so, dass man so nah an die Elefanten rangeht, wenn man sich nicht entschlossen hat, den Elefanten zu erlegen.
Okay. Was mache ich denn da überhaupt? Also der Klassiker in Deutschland ist der Kammerschuss in den Maschinenraum.
Ja. Ja, das bei dem Elefanten gelten andere Gesetze, weil der Elefant ein ganz anderes Wesen ist. Der Elefant hat außer dem Menschen keine natürlichen Feinde. Von daher ist der Elefant sehr viel gelassener und er nimmt seine Umgebung nicht in dem Maße wahr, wie andere Tiere das tun. Es wird oft gesagt, der Elefant ist blind. Das stimmt überhaupt nicht. Und die Sinne des Elefanten sind nicht schlecht ausgewickelt, aber der Elefant hat relativ wenig Intelligenz und kümmert sich da nicht um seine Umwelt in einem großen Maße. Von daher, um jetzt wieder zu der Fairness im Umgang mit allen Dingen zurückzukommen, einen Elefanten auf eine größere Entfernung von mehr als 40 Metern zu beschießen und dann auf die Kammer zu schießen, da ergibt sich für einen Menschen, der eine Schusswaffe in der Hand hat, keinerlei Reiz, wenn ich das mal so sagen darf. So, es heißt also, dass man, um dem Elefanten gerecht zu werden, man nah an den Elefanten ran muss. Und das fängt bei etwa 40 Metern, fängt das an, wo der.
Also es ist eigentlich eine Chancengleichheit wiederherstellen.
Ja.
Und zwar bewusst sich selber in die Gefahr hineinzubegeben, um zu sagen, ich kriege eine Chancengleichheit mit diesem Geschöpf.
Ja.
Auch das muss man wollen.
Ja, das muss man wollen und das muss man müssen, meiner Meinung nach, wenn man auf Elefanten jagt. Da kann man jetzt wieder weit ausholen und sagen, wozu. Und es geht ja darum, um das Fleisch, wenn wir das mal ursprünglich sehen, oder auch um die Trophäe. Um das Fleisch geht es sowieso immer. Aber der Jagdgast, der jetzt, sag mal, nach Afrika kommt und dann sagt, ja, warum soll ich da jetzt, es gehört dazu. Das ist das Wesen der Elefantenjagd, dass man sich in die Bereiche gibt, wo der Elefant die Gefahr einordnen kann und wo er sich auch zur Wehr setzen kann, wenn er das möchte.
Ich habe schon von Rehböcken gehört, da lag das Herz am Anschuss und die hatten noch eine Flucht von 200 Metern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so ein gewaltiges Tier mit einem Kammerschuss und der geht dann noch ordentlich, dann kann der in der Restzeit, die er dann noch hat, noch gewaltigen Unfug anrichten.
Ja.
Und seine Chance nutzen.
Ja.
Das heißt, die Kammerschuss ist ja nicht das Ziel der Wahl, ne?
Ja, zunächst ist das so, dass man den Elefanten in den seltensten Fällen im Angriff erlegen wird. Das wird meistens so sein, dass man an den Elefanten anpirscht und dass der mal angreift. Das ist ein anderes Ding. Also man könnte theoretisch auf die Kammer des Elefanten schießen und der Elefant wird dann in 90% der Fälle wird der Elefant auf einen Kammerschuss hin die Flucht ergreifen. So, von daher ist es letzten Endes nicht das Element der Gefahr oder dessen, dass der Elefant noch was anrichten kann. Wenn der Elefant aber angreift, dann kann man ihn mit einem Kammerschuss nicht halten. Also man kann wohl einen Scheinangriff mit einem Kammerschuss abwenden, aber wenn der Elefant angreift, dann kann man ihn nur mit einem Gehirnschuss stoppen. Und eine saubere Elefantenjagd, weil der Elefant eben ein anderes Wild ist als alle anderen, das ist auch ergibt sich aus vielen Dingen, auch aus dem gegenseitigen Gespür für die Würde des Elefanten oder wie auch immer man das nennen will. Wenn ich eine Fliege erschlage, dann oder ein Moskito, wenn man mal bei den ganz einfachen Dingen ist, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, will ich dem Moskito irgendwie jetzt gerecht werden oder der wird erschlagen und der ist platt und da hat man sich wenig Gedanken drum gemacht. Wenn man aber auf Elefantenjagd geht und sich mit einem solchen majestätischen Wild befasst und auseinandersetzt, dann sollte, wie du das genannt hast, eine Chancengleichheit da sein und auch ein Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt, ich würde sagen, das ist eine kunstvolle Elefantenjagd, wenn man den Elefanten so anpirscht, dass man sehr nah dran ist und dass man ihn dann mit einem sauberen Gehirnschuss zur Strecke bringt, dass der Elefant im Schuss zusammenfällt und dann ist die Sache erledigt.
Gehirnschuss bedeutet etwa ein fußballgroßes Ziel. Und wenn ich jetzt Kimme und Korn auf so eine Entfernung, sagen wir mal 25 bis 40 Meter, irgendwo so in der Ecke, dann muss man das auch können, ne?
Ja, wobei ein Fußball zu treffen, das ist, das Gehirn hat aus gewissen Positionen Fußballgröße, aber das Gehirn ist also nicht rund, sondern das hat eine längliche Form, und bei dem frontalen Schuss, weil das Gehirn eine Form wie ein Brotleib hat, hängt das auch noch davon ab, wie der Elefant in den Kopf fällt, aber das ist also unter Umständen nur 20 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch, je nachdem von dem Winkel. Es ist also kleiner als ein Fußball, und dann, was dann eben da hinzukommt bei der Entfernung und bei der potenziellen Gefahr, die dabei steht, sind die Nerven. Und diese Dinge jetzt zusammen, die machen, kommen dann dazu, dass man es können muss. Und dann ist es so, dass der Elefant riesengroß ist und dass das im Verhältnis sehr kleine Gehirn dann auch noch schwierig positioniert liegt im Hinterkopf des Elefanten. Also das ist schon eine Sache, mit der man sich ganz intensiv befassen muss, wenn man es ordentlich machen will.
Also so je nachdem, wie er gerade den Kopf hält, ist ein Haltpunkt außen zu suchen eigentlich ziemlicher Quatsch, ne? Man muss irgendwie dieses räumliche Vorstellungsvermögen auch haben, dass man halt so den richtigen...
Ja, genau, das räumliche Sehen, genauso wie man bei einem Kammerschuss ja nicht auf irgendwo auf die Decke, sondern man weiß, wenn man einige Jachterfahrung hat, weiß man instinktiv, wo man praktisch in den Wildkörper reinschießt und nicht, wie man auf den Wildkörper draufschießt. Und das ist bei dem Elefanten ganz wichtig. Es ist, wie gesagt, weil das Elefantengehirn eine längliche Form hat, vielleicht wie ein Brotleib, da verändert sich dann auch die Form des Gehirns, je nachdem, ob der Elefant den Kopf gesenkt oder gehoben hat. Und dann ist es so, dass das Gehirn im Hinterkopf, man darf da keine pauschalen Dinge sagen, aber es liegt tief im Hinterkopf des Elefanten, und man wird da sehr stark, sag ich mal, verleitet durch die Augen, die weit vorne im Kopf liegen und die sich ganz stark verändern mit der Tatsache, wie der Elefant den Kopf hält. Also es ist eine sehr komplizierte Sache, die sich so ohne weiteres auch nicht so ohne Anschauungsmaterial erklären lässt.
Eine der Passagen, die ich in deinem Buch gelesen habe, ist die alte Coca-Cola-Flasche, die taillierte Form, die du halt auch in der Ausbildung benutzt, um angehenden Berufsjäger halt die Anatomie dazu erklären, ne?
Ja. Ja, und da kann man sich das, wenn wir da kurz bei bleiben sollen, ich weiß nicht, wie das für die Zuhörer jetzt vorstellbar ist, aber die Taillenform, da wäre unten am Flaschenboden irgendwo das Gehirn des Elefanten, und wo der Flaschenhals ist, ist der Rüssel. Und wenn man diese dann in der Achse, das ist ja so, dass das Gehirn da ist, wo die Wirbelsäule in den Kopf einmündet, also wo das Atlasgelenk, die Wirbelsäule mit dem Atlasgelenk aufhört. Und diese Stelle ist hinten am Flaschenboden, und da, wo der Schulterbereich, also oberhalb der Taille von der Flasche ist, die man umkehren muss. Das ist schwierig, glaube ich, jetzt dann nachzuvollziehen für die Hörer. Aber wenn man nur die Flasche auf und ab bewegt in dieser Achse, dann sieht man schon, wie sich das der Haltepunkt da verändert.
Ja, also eigentlich so dieses Atlasgelenk mit dem Gehirn drüber ist halt vor dem inneren Auge zu visualisieren und nicht irgendein äußerer Haltepunkt, der über oder unter den Augen oder sonst wo irgendwie liegen kann. Der kann sich ständig verändern. Ne? Jetzt ist es ja so, man weiß ja nicht, was die Elefanten ja vorher auch erlebt haben. Also eine Passage hatte ich eben auch angelesen, wo rein zufällig ein Dorfbewohner auf seinem Pfad einen Elefantenbullen von der dritten Seite in die Zange genommen hat. Also ich glaube zwischen Lager, einem Camp und dem Ding. Und je nachdem, was der halt vorher in welchem Zusammenhang auch immer mit Menschen verknüpft hat, kann der in so einem Moment extrem gefährlich werden.
Ja, Elefanten sind grundsätzlich extrem gefährlich. Man kann den kaum davonrennen, es sei denn, man ist sehr gewandt und durch Haken schlagen. Also von der Geschwindigkeit können die Elefanten viel schneller rennen als ein Mensch. Und man kann sich da unter Umständen retten, wenn man schnell in den Büschen Deckung suchen kann. Aber da muss man auch einen gewissen Vorsprung haben. Und es ist also die sind hochgefährlich, wenn sie wirklich zum Angriff entschlossen sind. Normalerweise bluffen die Elefanten. Der Fall, von dem du gerade sprichst, wie gesagt, das war ein Elefant, der möglicherweise sowieso aggressiven Naturells ist. Die Menschen unterscheiden sich ja auch untereinander. Und so unterscheiden sich auch die Tiere. Es ist ein Elefant aggressiver und ein anderer gutmütiger. Aber es ist theoretisch sehr gefährlich, auf einen Elefanten zu stoßen.
Und die gehen ja auch gerne den geraden Weg, während wir Menschen an die Pfade gebunden sind, die die Büsche uns vorgeben. Ne? Ja, also der Vorliegende, der hat wirklich Kleinholz veranstaltet, inklusive, also im Bremsen, glaube ich, drüber rutschen und ihn nochmal aufgenommen und in einen Busch geworfen. Also da wird einem wirklich ganz komisch. Ne?
Ja, man muss das auch gesehen haben, wie so ein Mensch dann nachher aussieht. Wie gesagt, den Fall, den du da schilderst. Ja. Wir sind dann da, der wurde dann vermisst, der Mensch, und wir haben ihn dann gefunden und sah schon sehr, da läuft es einem dann schon kalt den Rücken runter, wenn man sich das überlegt, wenn man ständig damit zu tun hat und wie es dann aussieht, wenn man mal da, wenn dabei was schief geht.
Also wo der Elefant ja auch über einen längeren Zeitraum wirklich Aggression fokussiert auspustet, ja, also richtig abarbeitet, wie an einem Sandsack fast.
Ne? Ja. Ja, das ist so, dieser Fall, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen sollen, aber das ist eigentlich nicht die Regel. Es passieren immer wieder Unfälle, ja. Und meistens ist das dann so, dass der Elefant einen Menschen dann seinem Selbstverständnis Geltung verschafft, angreift und dann den Menschen umstößt und drauftritt, und dann ist der Mensch sowieso schon hin. Dieser Fall, von dem du jetzt gerade sprichst, der hat den, also über einen Abstand von 12 bis 15 Metern hat er den also zertrampelt und platt gemacht, und das ist nicht die Regel. Es passieren immer wieder Unfälle, und meistens sieht das dann so aus, dass der Elefant den Menschen über den Haufen rennt oder umstößt und dann drauftritt und nochmal drauftritt, und das reicht schon. Aber dieser Fall, von dem du jetzt sprichst, der war also wirklich zu Brei verarbeitet.
Also einer, glaube ich, in deiner ganzen Karriere, ne? Also ja. Das ist ja eine absolute Ausnahme.
Ja. Aber es passieren also immer wieder auch unter den, es ist letzte, vergangenes Jahr oder vor 2 Jahren, glaube ich, ist ein Berufsjäger in Namibia von einem Elefanten getötet worden und ein anderer schwer verletzt. Also es passiert schon immer wieder, aber das sind eben nicht solche Fälle, wo der Elefant entschlossen ist, den mache ich jetzt platt. Wenn das so ist, dass er überlebt niemand. Diese Angriffe, wo ein Elefant dann angreift und auf den Menschen drauftritt, das reicht schon. Wie gesagt, wenn ein Elefant nur einmal auf einen Mensch drauftritt, hast du in der Regel solche inneren Blutungen, dass du das nicht überlebst. Aber dieser Fall, wo jetzt dieser Dorfbewohner da von dem Elefanten umgebracht wurde, das war wieder noch eine Nummer härter.
Manche sagen ja eben, dass aus Bejagung sowas entsteht, aber es ist eigentlich, wie vorhin schon gesagt, andersrum. Ne? Das sind halt eigentlich eher diese touristischen Eindringen in die Intimsphäre, die solche Tiere dann halt einfach so verknüpfen, dass der Mensch dann halt echt zum Dauerfeind wird.
Ja.
Elefant erlegt, Schuss abgegeben. Wie reagiert man? Ja. Also hier üblich ist ja die Zigarettenlänge, die berühmte.
Ja, das sind auch wieder unterschiedliche Auffassungen, wie man dann da vorgeht. Also was wir gemacht haben, wir sind, erstens mal ist das so, dass ich ja auch unter anderem auch dazu da bin, dass ich für die Sicherheit zu sorgen habe und dass ich nicht eigentlich auch nicht auf den Elefanten schießen soll, sondern dass das der Jagdgast erledigen sollte. Es ist so, dass ein Elefant aus verschiedenen Gründen, es darf kein angeschossener Elefant wegkommen. Man kann also nicht sagen, so jetzt schieß mal, und wenn der Elefant dann beschossen ist und dann geht er ab und dann gucken wir mal, ob er richtig getroffen wurde. Erstens mal zeichnet ein Elefant, er zeichnet nicht, er macht keine hohe Flucht oder geht mit einem krummen Rücken ab, wie man das von Schalenwild kennt. Der Elefant läuft einfach los, wenn er beschossen ist, und man weiß nicht, wo der Schuss sitzt. Völlig verständlich, die Jagdgäste wollen den Elefanten selber erlegen. Da soll ich nicht gleich nachschießen, und ich habe also grundsätzlich, um keinen Elefanten zu verlieren, aber auch den Elefanten nicht unnötig leiden zu lassen, habe ich mit den Jagdgästen immer folgende Abmachung gehabt. Wir sind sehr nah an den Elefanten rangegangen. Der Gast konzentriert sich auf einen Gehirnschuss. Wenn der Elefant im Feuer fällt, ist die Sache erledigt. Da brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Fällt er nicht im Feuer, dann gebe ich zur Sicherheit einen Schuss auf die Kammer ab. Die Kammer kann man kaum verfehlen, und dann geht der Elefant nicht verloren. Das war die grundsätzliche Ausgangslage. Also der Gast versucht, einen Gehirnschuss anzubringen. Dann ist es so, dass das oft mehrere Bullen sind. Wir haben uns also sehr intensiv darauf vorbereitet. Wenn die Gäste im Camp eingetroffen sind und noch nicht vorher auf Elefanten gejagt haben, habe ich erstmal die Position des Gehirns gezeigt und dann die verschiedenen Szenarien, wie der Elefant den Kopf halten kann, sind wir durchgegangen. Aber worauf ich hinaus will, wenn der Schuss gefallen ist und der Elefant auch im Schuss gefallen ist und es sind andere Bullen da und man eben nah dran ist, können die anderen Bullen unter Umständen gefährlich werden. Wir sind immer auf die Elefanten drauf zugerannt. Der Gast hat noch einen Schuss, auch wenn das ein sauberer Gehirnschuss war, hat der Gast noch einen Schuss auf die Kammer und noch einen auf die Wirbelsäule abgegeben. Und wir sind auf die anderen Elefanten zugerannt, die dann im Moment durch den Schock der Schussabgabe wollen die erstmal flüchten. Man lässt die also nicht zur Besinnung kommen, dass die dann sich umgucken, was ist hier los gewesen und dann möglicherweise Aggressionen aufbauen. Wir haben also im Moment sofort aggressiv durch aggressives Auftreten die anderen Elefanten in die Flucht geschlagen. Der Gast hatte sich um den beschossenen Bullen zu kümmern, wenn der gefallen ist. Und ich habe dann die Begleitbullen, die sogenannten Askaris, in die Flucht geschlagen. Das war dann so nach dem Schuss unser Verhalten.
Okay, also direkt rein und...
Ja, ran an den Elefanten, nochmal schießen. Es ist oft, dass ein Elefant durch einen Kopfschuss nicht, dass das Gehirn nicht getroffen ist und dass er dann nur betäubt ist und dass dann wieder hochkommt. Und es sind viele Elefanten verloren worden, weil man gedacht hat, so, ich habe sauber geschossen, der Elefant ist gefallen und dann erstmal weg und lass die Situation sich erstmal beruhigen, lass die anderen Elefanten langsam abziehen und in der Zwischenzeit kommt er wieder zu sich, der benommene Elefant steht auf und dann ist man nicht dran und es ist Vegetation dazwischen. Also unsere Maßnahme war immer ran an den Elefanten und sicher machen, dass der Elefant nicht wegkommen kann.
Okay. Jetzt liegt er, alles ist gut. Ich glaube, die Entspannung, die sich breit macht, die muss man erlebt haben, die kann man nicht in Worte fassen. Ne? Also nach der Anspannung, die da ist. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie wird denn dieses Tier verwertet?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil und ein ganz wesentlicher Teil, den man auch nie genug betonen kann. Erstens mal ist das so, dass der Elefant nicht dann da irgendwo liegen gelassen wird und die Stoßzähne und vielleicht noch die Füße werden mitgenommen, wie das auch passiert. Aber das ist nicht das, was wir Jäger machen. Es gibt immer Dinge, die nicht so gemacht werden, wie sie gemacht gehören. Das ist nicht nur bei der Jagd so, das ist in allen menschlichen Bereichen so. Aber grundsätzlich ist das so, dass der Elefant verwertet wird, dass das Fleisch, das ist ja der Sinn der Jagd, dass das Fleisch der Bevölkerung zugute kommt. Es ist also so, man ist weit gelaufen, hat den Elefanten erlegt. Jetzt muss man zurück und muss die Bergung organisieren. Man kann viel lesen, aber darüber, dass dann nach dem Schuss dann schon die Leute aus den Büschen rauskommen, die Einheimischen, sowas habe ich nie erlebt. Das mag sein in Gebieten, wo sehr viele Menschen sind, aber dann ist es da auch nicht mehr ursprüngliche Natur. Das sind also in Gebieten, wo zu viele Elefanten und zu viele Menschen zusammenleben. Bei uns sah das so aus, wir haben den Elefanten ausgefertigt, sind dann irgendwann am späten Vormittag oder bis zum Einbrechen der Dämmerung, irgendwann in dem Zeitraum sind wir an den Elefanten rangekommen. Wenn es gepasst hat, haben wir den Elefanten erlegt, dann war der nächste Schritt zurücklaufen, entweder zum Fahrzeug, wenn wir morgens früh in irgendwelche abgelegenen Gebiete gefahren sind oder wenn wir vom Camp aus zu Fuß los sind, zurück zum Camp. Das dauert dann, je nachdem, wie die Situation ist, zumindest den Rest des Tages. So, dann wird der Elefant eben geborgen, wie ich schon gesagt habe. Das ist ganz wesentlich. Wir haben dann auf dem Rückweg, wenn das sich das angeboten hat, wenn wir mit dem Fahrzeug irgendwo waren, sind wir auf dem Rückweg bei irgendwelchen Dörfern rangefahren, haben gesagt, wir haben einen Elefanten hier in der Nähe geschossen. Morgen früh Männer bereithalten mit Messern. Wir kommen und holen euch ab und fahren dann zu dem Elefanten. Dann geht's zurück ins Camp. Bis man im Camp ist, ist es fast immer Nacht. So, und dann wird am nächsten Morgen in aller Frühe, muss man da wieder hin. Ich habe einen Unimog gehabt und natürlich noch Geländefahrzeuge auch, aber wir sind dann mit dem Unimog und mit einem anderen Fahrzeug dann am nächsten Morgen aufgebrochen, haben dann die Dörfer, die in der Nähe gelegen sind, wo man den Elefant erlegt hat, 3-4 Dörfer angefahren, Männer aufgeladen, was da ganz wichtig ist, jeder muss ein Messer haben, weil dann kommen nämlich die ganzen Schaulustigen und wollen sich das mit angucken, also damit der Platz, den man zur Verfügung hat auf den Fahrzeugen, nicht durch Gaffer eingenommen wird, musste jeder sein Messer vorzeigen, wer ein Messer hatte, konnte drauf und dann ran an den Elefanten und dann wurde der Elefant also zerwirkt. Das Fleisch, man kann den Elefanten, um das nochmal kurz einzufügen, der wird nicht aufgebrochen. Es ist also nicht so, wie man kann einen Elefanten nur mit großem Aufwand aufbrechen.
Ja, den muss man ja erstmal passend hinlegen. Ne?
Ja. Es ist nur als Beispiel mal, die haben meistens die Füße etwas angewinkelt, die Elefanten, wenn sie liegen. Ja. Teilweise liegen die auch auf dem Brustbein, aber das ist nicht die, also in der Mehrzahl der Fälle liegen sie auf der Seite. Die haben nur das unterste Gelenk angewinkelt und es ist nicht möglich, den Fuß gerade zu ziehen. Nur, dass man, weil dass alles zu schwer ist. Das kann man sich nur dann vorstellen, wenn man es miterlebt hat. Es ist also, man kann mit dem nichts weitermachen, als den vor Ort in Streifen schneiden, sage ich immer so ein bisschen salopp. Er wird dann zerwirkt. Und zwar sieht das so aus, viele Jagdgäste haben Leder mitgenommen, So, dann wird nicht die ganze Haut, das kann man auch nicht, man kann den Elefanten nicht umdrehen. Mhm. So, das wird etwas Haut runtergeholt von der Oberseite, und wenn die Haut runter ist, dann das muss man dann auch dirigieren, aufpassen, dass da nichts verkehrt läuft. Dann habe ich dafür also gesorgt, dass das in ordentlichen Bahnen lief, dass erstmal die Haut, die man haben wollte, runtergeholt wird. So, und dann ist es grünes Licht, dann können sich alle draufstürzen und dann geht das los, dann wird da geschlachtet und die schneiden sich dann da Fleischbatzen runter und so langsam wird der Elefant von oben, sage ich mal, abgedeckt, bis man an die Bauchhöhle kommt. Dann wird, das ist eine Sache, die man erlebt haben muss, und es ist auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis, das dann auch mitzuerleben. Das ist ja ein ganz wesentlicher Teil des Jagens überhaupt, dass man dann miterlebt hat, wie so ein Elefant zerwirkt ist. Das sind, je nachdem, wie weit der Elefant von den nächsten Dörfern wegliegt, viele sind dann zu Fuß gekommen, die man nicht aufgeladen hat, die kein Messer hatten. Aber ganz egal, das spricht sich schnell, sehr schnell rum. Da sind teilweise über 100 Leute, die sich dann um das Fleisch bemühen. Das ist ein Volksfest, ein Schlachten und Lachen. Und es werden Feuer in der Nähe gemacht. Die Leute fangen an, dann da schon mal gleich was zu braten. Und es gibt dann auch Scherereien um das Fleisch, hat man auch teilweise, aber das ist nicht die Regel. Die benehmen sich schon alle sehr gesittet dabei, aber sind dann in Gruppen zu zweien oder zu dreien und haben sich einen Platz gesichert. Und der eine muss aufpassen, der nächste schleppt Fleisch weg. Das Fleisch wird dann irgendwo erstmal gelagert. Die schlagen dann da mit der Machete Zweige von den Büschen, die belaubt sind. Und dann wird das, damit das Fleisch nicht sandig wird, auf das Laub gelegt. Und nach den ersten 5-6 Stunden so viel Fleisch runter, dass ich dann anfangen kann, das Fleisch dann an die Dörfer zu fahren, dann können die Leute, die schon sich entsprechende Vorräte gesichert haben, die laden ihr Fleisch auf das Fahrzeug und ich fahre das dann an die Dörfer. Und diese Aktion dauert den ganzen Tag. Also man ist die Elefantenjacht, also die Erlegung und die Bergung, bis dieses Thema erledigt ist, das sind 2 volle Tage.
Also schön ist ja eigentlich auch, dass es dann so eine Rückkopplung in die Bevölkerung gibt. Also dass die Jagd und diese Form der Nutzung ja irgendwie etwas ist, was die Menschen dann halt auch als sehr wohltuend wahrnehmen und was für die ein Highlight in ihrem Tag ist und was der Wildnis, in der sie da ja noch leben, halt ja auch einen Wert gibt, ne? Und
ja.
Und eine echte Alltagsbedeutung.
Ja, das ist ganz wichtig. Das Fleisch ist ein ganz wesentlicher Faktor. Man muss das auch mal ganz ehrlich sagen. Es wird ja immer geredet von den finanziellen Vorteilen, die da mit einhergehen, die gewiss sehr groß sind, aber davon bekommt der einfache Mann in dem Dorf nichts mit. Das ist einfach so, und das ist in Afrika auch eine Realität. Es geht vieles von dem Geld, was eigentlich, wenn ihr hier was spendet für Hungernde in
wo auch immer,
da kommt dann relativ wenig unten an, und genauso ist das mit den Gebühren, die wir dann an die Bevölkerung bezahlen. Da bekommt der Einzelne kaum was etwas ab. Das wird dann in Verwaltung und irgendwelche Häuptlinge und wer auch immer da etwas dann alles kriegen muss, ist auch alles in Ordnung. Das führt dazu, dass der Wert des Wildes erkannt wird. Aber der einfache Mann am Boden, der in einem Dorf irgendwo lebt, der hat vor allen Dingen von dem Fleisch was. Und das ist auch ein ganz direkter Bezug und der auch wichtig ist. Möglicherweise sogar wichtiger als das Geld, was dann irgendwelche Häuptlinge oder wer auch immer oder die Vorstände von den Hegegemeinschaften, die das Geld bekommen und die das dann irgendwo, wenn ich es mal etwas negativ ausdrücken darf, auf Tagungen verpulvern, wo sie dann inzwischen überall eingespannt sind in Tagungen und Naturschutz-Schwafeleien. Ist alles schön und gut, es hat auch das einen Wert, aber für den Dorfbewohner ist es das Fleisch, und da fällt eben eine Menge an, wenn ein Elefant erlegt wird.
Ja, genau, da ist Party im Dorf. Ja. Ist es denn, also um jetzt nochmal von der Stelle so zur Wilderei, also die Wilderei ist ja wahrscheinlich auch etwas, was wenigstens zum Teil halt eben zur Fleischversorgung genutzt wird. Ist es etwas, was die da zurückhält, oder gehen die raus und holen sich, was sie sich haben wollen?
Die Wilder?
Ja, teilweise aus den Dörfern. Also es ist ja auch eine Armutserscheinung.
Ja, mit der Elefantenwilderei, das ist ja so, dass wenn es nicht total irgendwo am Ende der Welt ist, wo überhaupt keine Behörde hinkommt, aber wenn gewildert wird, man kann keinen Elefanten verstecken, man kann den auch nicht innerhalb von einem Tag irgendwo beiseite schaffen, wenn man eine Antilope wildert, da sind vielleicht 2 Leute, die da von etwas mitbekommen, die können das in kurzer Zeit das Wild mit rausschaffen, und das kriegt niemand mit. Wenn irgendwo ein Elefant liegt, das wissen Das weiß alles jeder in der Umgebung. Also von daher, die Wilderei, die geht immer wegen Elfenbein auf die Elefanten. Dass da dann das Fleisch auch teilweise sich jemand abschneidet, der gar nicht gewildert hat. Aber die Wilderei, das ist das Elfenbein, das ist nicht wegen dem Fleisch.
Behördlicherseits, wie wird denn damit umgegangen? Also da kommt ein Fall vor von Wilderei. Man meldet den jetzt irgendwo in die Behördenstruktur hinein. Wie gehen die damit um?
Ja, wenn das sehr positiv ist, dann sind sie vor Ort, kommen dahin, gucken sich das an, nehmen die Situation auf und melden dann irgendwo. Dass die Wilderei solche Ausmaße hat, ist eben, weil die Strukturen nicht gut genug sind, weil da nichts letztendlich gemacht werden kann. Diejenigen, die gewildert haben, die haben das Elfenbein in kurzer Zeit rausgehackt und verschwinden mit dem Elfenbein. Und dann stellt man eben fest, dass da ein Elefant wieder einer gewildert ist. Dann wird irgendwo ein Strich gemacht, es ist noch ein Elefant gewildert. Aber dass man da wirklich jetzt, das kann man nur, und da kommt eben auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor für die Jagdausübung. Es sind weite Gebiete in Afrika, wo jetzt Großwildjagd möglich ist. Und die Jäger, die vor Ort sind, die sind der beste Schutz gegen die Wilderei, weil die erstens mal ein Interesse haben, dass in ihren Gebieten nicht gewildert wird. Und zweitens, sie sind tatsächlich vor Ort und können die Wilderei eindämmen. Mhm. Alleine die Präsenz sorgt dazu, dass die Wilderer sagen, geh mal lieber woanders wildern, hier ist ein Jagdblock. Mhm. Dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar. Die Gebiete sind teilweise so groß, dass man nicht überall sein kann. Aber die Jagdausübung, die legale Jagdausübung bedeutet auch einen gewissen Wildereischutz. Dass im Selu in Tansania solche Zahlen, man spricht da, dass da, ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber ich habe jetzt auf der Messe gehört, dass da noch 13.000 Elefanten im Selu sein sollen und vor nicht wenigen Jahren waren es 80.000, dass diese Zahl an Elefanten gewildert werden kann, das stellt letzten Endes den Behörden ein Armutszeugnis aus, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja. Also habe auch noch gehört, dass teilweise mit Hubschraubern runtergegangen wird, erlegt Hörnchen ab und wieder weg, ne?
Ja.
Also wirklich mit industrialisiertem Einsatz, das ist ja gar nicht mehr das Fußvolk, das, da steckt auch echt ein Geld hinter, ne?
Ja.
Ja, das ist schon krass. Jetzt nochmal eben zurück zur Verwertung, wenn der so einen ganzen Tag da liegt, verhitzt der nicht?
Also nach den europäischen, wie heißt das, den EU-Bestimmungen ist er längst über den Zenit. Das interessiert da aber überhaupt niemanden.
Okay.
Also, und das sind auch Dinge, wenn ich das mal wieder so sagen darf, das sind alles Dinge, wo man mal wieder sich selbst mehr hinterfragen muss. Eine Butter, die über das Verfalldatum ist, die ist nicht unbedingt schlecht, und dass man die dann gleich wegwirft, weil wir kommen jetzt wieder auf ganz andere Bereiche von Allergie und woher das kommt, dass 10.000 Allergien gegen alles. Das Fleisch ist noch in Ordnung, die Leute essen das, und der Elefant hat unter Umständen, je nachdem, wie weit er weg ist und wie schnell man da wieder rankommt, das ist ja auch so, dass man mit den Fahrzeugen, wo man zu Fuß hingewesen ist, um den Elefanten zu erlegen, da muss man sich erst teilweise einen Weg reinschlagen, wenn man da mit den Fahrzeugen rein will. Das dauert dann eine Weile. Also der hat unter Umständen 10-12 Stunden in der Sonne gelegen. Mhm. Und das Fleisch ist also nach...
ist gar.
Ja, das ist gar. Und das riecht auch nach... Und das muss ich wieder auch dann ganz ehrlich sagen, dass am Ende dieses Tages, wenn ich diesen Elefanten geborgen habe, ganzen Tag und... der Unimog trieft vor Blut, und das Blut läuft dann von der Ladefläche unten auf die erhitzte Getriebe, und das dampft dann. Mir schmeckt an dem Tag kein Fleisch und auch am nächsten Tag nicht mehr, dann obwohl ich absolut kein Vegetarier bin. Es ist also nicht appetitlich. Das Zerwirken an sich, das ist schön anzusehen und das ist auch appetitlich. Das Fleisch ist sieht angenehm aus, aber wenn es dann alleine daran geht, dass der aufgebrochen wird, der ist dann aufgebläht. Das ist immer ein großes Juchai. Wenn der aufgedunsene Elefant dann irgendwann angestochen wird, damit die Gase entweichen können. Und es ist also nicht ganz, für jemanden, der das nicht kennt, ist es nicht so, dass man sagen kann, das ist ein besonders appetitliches Spektakel. Man muss es miterlebt haben, man muss es gesehen haben, und es ist nichts verkehrter. Es wird niemand krank, weil der Elefant etwas länger unaufgebrochen in der Sonne gelegen hat. Und da denke ich, das ist auch eine Sache, die man mal in aller Konsequenz überlegen muss. Ich kriege das ja nur so am Rande mit den ganzen Bestimmungen, obwohl die uns auch bis zu einem gewissen Maße dann auch schon erreichen. Dieser ganze Kokolores, ein Reh, das nicht, ich weiß nicht, wie die Bestimmungen sind, aber innerhalb von so und so vielen Minuten aufgebrochen ist, ist noch lange nicht schlecht, und dass man das deswegen nicht verwerten kann, ist ein absoluter Schwachsinn. Die Menschheit ist total dekadent und übersättigt. Man sollte mal in aller Deutlichkeit auch einer Elefantenzerwirkung beigewohnt haben, dass man mal wieder sich selber ein bisschen zurechtrüttelt und sich fragt, was ist der Sinn der ganzen Dinge.
Ja, es geht ja also hier schon in die Produkthaftung hinein, ne? Und ich meine, da sind Juristen am Werk. Man sagt ja auch, die 10 Gebote seien deshalb so leicht und verständlich, weil kein Jurist an der Erstellung beteiligt war, ne? Da ist sicherlich einiges dran. Ja, das ist ein Garten. Ja, ein schöner Ritt durch die Lebenswelt und die Wildnis des Elefanten. Lass uns vielleicht noch mal so ein paar Schlussgedanken. Also du bist ja jemand, der sehr bewusst und mit viel Einsatz auf wenig Technik besteht. Und ich meine, so in meinem Sinieren drüber, ich meine, wenn ich mir zum Beispiel ein Zielfernrohr auf die Büchse schnalle, dann kann ich damit sicherer schießen oder ich kann weiter schießen. Und die Verantwortung des menschlichen Gemüts, halt die Sicherheit zu wählen, dafür muss man sich schon disziplinieren, habe ich so manchmal das Gefühl. Ne? Und es gibt ja auch ähnliche Techniken, also Geruchstarnung ist zum Beispiel so eine Technik, die jetzt aufkommt, die sehr interessant ist vom Erleben her. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine gute Streckung im rechten Finger braucht. Ne? Also man muss halt sich auch mal zurückhalten können. Wie stehst du dazu? Also wie siehst du das?
Ja, das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Man kann weiterschießen oder man kann sicherer schießen und es wird immer weiter geschossen. Das ist die Tatsache. Mhm. Die dummen Sprüche, tut mir leid, dass ich das jetzt so krass sage, aber die dummen Sprüche, die da immer gemacht werden, mit dem Zielfernrohr schieße ich sicherer und ich halte mich dann schon zurück. Es ist Quatsch. Wir alle kommen in Extremsituationen und wir haben alle das Bedürfnis, dass wir dann zum Erfolg kommen und der Erfolg heißt dann immer mit der offenen Visierung, das ist jetzt bei der Elefantenjacht gar nicht so wichtig, aber grundsätzlich bei der Jacht im Hochgebirge beispielsweise mit der offenen Visierung ist man begrenzt und man kann diese Begrenzung wieder etwas hinausschieben, aber man kann sie nicht unendlich hinausschieben. Es sind den Dingen Grenzen gesetzt mit der Technik. Je mehr Technik wir anbringen, desto mehr entfernen wir uns von den Dingen, die man noch auch abschätzen kann, dass man sich auch... Man spricht ja heute von Schussentfernung von 500 Metern, ist ja schon gar nicht mehr weit. So, und erstens mal hat das Wild da überhaupt nicht die Möglichkeit, die Gefahr einzuordnen. Und zweitens hat man selber auch kein Verhältnis mehr zu den Dingen, zu den Auswirkungen, die man da eingeht. Es ist alles, wie es auch schon das Wort sagt, distanziert und unpersönlich. So, grundsätzlich, du hast das schon ganz klar auf einen Nenner gebracht, man kann angeblich sicherer schießen. Das ist aber nicht die Frage, man kann weiterschießen. Das ist das, was die Technik bewirkt. Alles wird einfacher gemacht, bequemer gemacht. Und das ist das, leider ist es das, wo alle hinwollen. Es ist ja bequemer und es ist ja praktischer. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist letzten Endes eine Herausforderung. Und Herausforderungen, die man ausschaltet, machen das Leben weniger lebenswert, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Für mich ist das eine ganz... furchtbare Entwicklung. Und zwar kann man jetzt natürlich sagen, ja, du kannst zurückgehen zu den Faustkeilen oder zu dem Pfeil und Bogen. Das ist wieder ein anderes Thema, wo ich glaube, dass man da nicht jetzt in dem Rahmen groß drin reingehen kann. Die Schusswaffen haben ganz einfach auch eine gewisse Menschlichkeit vom Gewissen her in die Sache gebracht. Man kann auch ein Tier in einer Falle in einer Fallgruppe mit Speeren unten drinne kann man auch einen Elefanten irgendwie dann zu Ende bringen. Man kann ihn aber auch sauber erlegen mit einem einzigen Schuss. So, und das haben uns die Schusswaffen ermöglicht. Das heißt aber nicht, dass wir in diese Dinge immer weiter vorgehen müssen. Die Tatsache, dass die Jacht auch so einen schlechten Ruf genießt, ist, weil die allgemeine Öffentlichkeit ein ganz, ganz starkes Gespür dafür hat, was ist richtig und was ist recht und was ist nicht mehr recht. Und wir Jäger sind leider auf dem Wege, dass wir die Dinge in eine Richtung treiben, wo die allgemeine Öffentlichkeit das Gefühl hat, hier stimmen die Verhältnisse nicht mehr. Hier ist das, man kann nicht mehr von Fairness sprechen oder von Chancengleichheit, glaube ich, hast du das genannt. Die Technik, wenn ich das so sagen darf, ist meines Erachtens nach der Untergang der Jägerschaft. Mhm.
Also ich habe meine letzte Aufnahme mit Dieter Stamann gemacht, so einer der deutschen Denker in Sachen Jagdkultur, der da auch viel recherchiert hat. Und der hat es insofern auf den Punkt gebracht, dass er sagte, also nach dem ja eigentlich europäischen Verständnis hat man die Welt in Gut und Böse eingeteilt. Und man hat halt eine menschliche Erziehung und Prägung auch darauf ausgerichtet, ja das Gute anzustreben und das Böse zu vermeiden. Und viel kommt ja aus dem angelsächsischen Raum, das Denken in Erfolg und Nichterfolg. Also funktioniert etwas, tue ich es, funktioniert es nicht, stirbt es auch wieder aus. Und ich sagte ja eingangs, bevor jetzt hier die Aufnahmetaste fiel, also ich habe meine erste Sau, glaube ich, auf etwa eine Entfernung von 5 Meter, also lass es auch 7 gewesen sein. Aber das persönliche Erleben, die Last der Verantwortung auf den Schultern zu spüren, die maximale Verantwortung ist ja überhaupt, ein Leben zu nehmen und dem beizuwohnen und zu wissen, selbst dafür verantwortlich zu sein, ist etwas, was natürlich eben mit dem Schwinden der Distanz auch wirklich erlebbar wird. Das ist auch das, was mich so an dieser Art der Elefantenbejagung halt auch wirklich ja fasziniert. Also ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob ich das unbedingt selber erleben muss. Ja, ich würde mich aber auch, wenn ich die Chance hätte, würde ich mich dem, glaube ich, nicht entziehen. Aber dieses persönliche Binden an diesen Zyklus, an dieses Leben und Tod und ja da auch gestaltend reinzugreifen, ist eigentlich etwas, wo Jägerschaft oder jeder Jäger halt letztendlich dem Rest der Welt den Spiegel vorhält und eigentlich sagt, guckt mal, ihr tut das letztendlich auch wenn ihr es den anderen delegiert. Auch wenn ihr anstelle des Waldes, der da war, jetzt eine Autobahn hinbaut, nehmt ihr Lebensraum und ihr tötet mit dem Nehmen von Lebensraum. Und jeder Mensch, oder auch jedes Lebewesen auf diesem Planeten hat ja diese Verantwortung in sich. Und ich glaube, das ist das, worin für Jäger die Chance besteht, eben dem Rest der Welt wieder zu sagen, guckt's euch an, schaut in diesen Spiegel, ich tue das stellvertretend für euch. Und da liegt, glaube ich, eine Chance drin, ne? wo es weitergehen kann.
Ganz unbedingt, also 100%ig. Das ist, man muss ganz alleine, und das ist auch relativ einfach und ist auch gut, wenn man sich tagtäglich mit dem Tod befasst, dann wird man irgendwo nicht positiver dabei. Das ist aber eine Realität, die man sich immer vor Augen führen muss. Und vieles, was grundlegend verkehrt geht, ist, dass wir den Tod irgendwo als Unrecht sehen. Es ist nicht schön und es ist unbequem und unangenehm und ich würde auch gerne ewig leben, wenn ich mal so sage, aber ich glaube, dann wäre das Leben relativ flach, weil man dann nicht getrieben ist von dem Durst nach Erleben. Wenn das unendlich ist, dann ist das und das ist ja, wo das überhaupt herkommt. Das Leben ist Erleben. Und wenn das unendlich ist, ist es kein Erleben mehr, dann kann man das alles vor sich hinfließen lassen. Das ist das eine. Man muss sich bewusst sein, dass der Tod kein Unrecht ist. Und das ist kommt immer dann wieder am deutlichsten, glaube ich, oder besonders deutlich herüber, wenn man Kinder hat, dann stellt man sich selbst etwas zurück und sagt, das eigene Überleben ist überhaupt nicht das, was das Wichtige ist und worum es geht, sondern das Leben an sich ist viel wichtiger als das Überleben des Einzelnen. Und das sind schöne Worte, mit denen man viel rumspielen kann. Leben, Erleben, Überleben. Es dreht sich alles um diese Begriffe. Und das ist für einen Jäger, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, ist das ein wunderbarer Beruf. Eine Berufung.
Eigentlich so ein Punkt, das kann man es wirken lassen und ausschalten. Was ich aber nicht verpassen möchte, ist, ich möchte nochmal auf das Erongo-Verzeichnis zu sprechen kommen. Den Erongo Sanctuary Trust heißt er, glaube ich. Das ist die Organisation, die es trägt. Und ich bin auch ganz beeindruckt, ehrlich gesagt, von der Idee, an Jagdgebiete Kriterien anzulegen und die Einhaltung dieser Kriterien auch sichtbar auszuzeichnen. Das ist eine Idee, die man auch noch weiter ausweiten kann auf Jagdpraktiken und Ausbildungsstätten und viele andere Dinge, ja. Weil es, naja, sehr schön so Werte zusammenfasst. Erzähl doch mal, das Erongo-Verzeichnis, wie kam es dazu? Was treibst du da? Du Aktivist.
Ja, das kommt letzten Endes alles aus den Dingen, die wir auch jetzt relativ intensiv besprochen haben, aus den Erkenntnissen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir Jäger uns darüber im Klaren sind, dass vieles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dass wir Jäger wie alle menschlichen Bereiche, du hast eben die Juristen angeführt, ich möchte jetzt nicht gegen Juristen zu Felde ziehen, aber das sind letzten Endes aus einer guten Sache, die das Recht vertreten sollen, ist inzwischen, wenn ich das mal so sagen darf, einfach über einen Kamm scheren darf, sind die Schmarotzer der Gesellschaft geworden, die sich einfach daran bedienen, an den Nöten des Einzelnen in irgendwelchen Gerichtsprozessen. Die verdienen da eine Menge Geld bei und vor Gericht weiß sowieso niemand, was da passiert, weil das Recht so mit Füßen getreten oder von allen Seiten betrachtet werden kann, dass man das gar nicht mehr einordnen kann. Und genauso ist das mit der Jägerschaft, dass eigentlich eine gute Sache ist, an der wer auch immer einigermaßen normal im Leben steht, nichts auszusetzen haben kann, wenn die Jagd so ausgeübt wird als Teil der Natur. Es ist aber auch da, und ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, was ich eben über die Juristen gesagt habe, aber auch die Jagd und vor allen Dingen der Jagdtourismus hat sich in eine Richtung entwickelt, die einfach unausweichlich die Kritik auf sich zieht, die inzwischen jetzt so in aller Munde ist und die uns so viel zu schaffen hat. Es läuft vieles wirklich saumäßig schlecht. Da muss man sich schämen, dass man überhaupt auch zu der grünen Zunft gehört. Und aus dieser Erkenntnis, und zwar nicht, weil ich sage, ich möchte die, das kann mir ja auch egal sein, wenn jemand den Elefanten mit dem Fahrzeug neben dem Wege schießt oder aber ein Löwen in der Kiste in Südafrika schießt, das könnte mir ja alles egal sein. Aber ich sehe da eben eine große Gefahr für das Eigentliche, wofür die Jägerschaft stehen soll. Wir werden immer stärker ins Abseits gedrängt, was ungerecht ist, denn wir sind nicht schlecht oder man sollte uns nicht in eine Schublade werfen, so aus der Überlegung, dass die Jagd unbedingt eine Berechtigung hat, als eine Schule des Lebens und dass sich jeder zumindest damit befassen muss, bevor er darüber urteilt. Da kommen nämlich ganz, ganz, ganz wesentliche Erkenntnisse, wenn man sich mit der Jagd befasst hat, wirklich befasst hat, nicht dagegen schreit, weil andere Leute auch schreien. Wenn man sich damit befasst hat, dann wird man zu Erkenntnissen kommen, die meines Erachtens, solange wir die Natur wollen, heißen muss, ja, wir jagen oder ja, da ist nichts mit verkehrt. So, es geht aber vieles in die Richtung, wo es wirklich, wo wir einfach mit untergehen, weil man zu Recht mit dem Finger auf uns zeigen kann. Ich habe eben die Kistenlöwen in Südafrika erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen sollen. Das ist wahrscheinlich unter deiner Hörerschaft einigermaßen geläufig, dieses Thema. So, und wir haben erkannt von dem Erongo-Verzeichnis, dass man wieder zurück muss zu dem, wie es eigentlich ist und wie es eigentlich sein sollte. Das Erongo-Verzeichnis zielt also auf verschiedene Dinge ab. Zunächst mal ist es so, wir haben das jetzt auch in dem Gespräch schon verschiedentlich zumindest haben das berührt, ist, der Lebensraum verschwindet, so der intakte Lebensraum. Das muss die Überlegung, die grundsätzliche Überlegung sein. Das Leben geht nämlich nur in Lebensräumen. Und wir brauchen uns nicht um das Leben des einzelnen Elefanten, des einzelnen Löwen so sehr zu kümmern, wenn dieser Löwe oder dieser Elefant keinen Lebensraum mehr hat. Zunächst mal muss also Lebensraum erhalten werden und der Lebensraum muss artgerecht sein. Das sind ganz basische Dinge. Das Erongo-Verzeichnis ist also eine Bewegung, die, so glauben wir, erkannt zu haben, wenn wir nicht die Jagd in die Richtung zurückdrehen können, wo sie hingehört, als Naturverständnis, als Teilhaben an der Natur, dann wird die Jagd untergehen, berechtigterweise, weil diese, wenn ich das so sagen darf, perverse Jagd einfach nicht zeitgerecht ist. So, wir wollen also zurück zu dem ursprünglichen Jagderlebnis. Dazu gehört erstmal ein intakter, ausreichender Lebensraum. Dann sind da Überlegungen wie dieses Fair Chase, das erklärt sich, denke ich mal, in erster Linie aus der Würde und aus dem respektvollen Umgang mit Kreaturen. Wenn man jagt, kann man nicht wie ein Wildhund, sage ich jetzt mal, einfach, der einfach ganz eine ganz andere Gedankenwelt, der kein Gewissen hat, der einfach um das Überlebenswillen auch ein verstümmeltes Tier, das ihm entkommt, dann, das ist eben so und dann geht das weiter. Der Mensch hat ein Gewissen und diesem Gewissen ist er verpflichtet. Das Erongo-Verzeichnis befasst sich also erstens mal dahin, möglichst viel intakten Lebensraum zu erhalten, dann, dass dieser Lebensraum artgerecht ist, dass man aufhört mit diesem Theater, das jetzt im Moment überall gang und gäbe ist, dass man Wildtiere irgendwo züchtet und sie dann zum Abschießen irgendwohin verfrachtet. Das Tier muss also in einer intakten Umwelt leben, in einem natürlichen Lebensraum. Es müssen, und das ist wieder ein sehr interessantes Thema, ich weiß nicht, inwieweit du das in deinen Sendungen schon bearbeitet hast, aber was ich also für unbedingt nötig halte, ich will jetzt in kein Wespennest stechen, aber ich bekomme das ständig an den Lagerfeuern mit. Das Geschrei der Jägerschaft in Deutschland, bitte nehmt es mir nicht übel, aber gegen den Wolf. Der Wolf hat auch ein Lebensrecht und der gehört auch in einen Lebensraum. Und also es sind diverse Kriterien, die wir mit dem Erongo-Verzeichnis verfolgen. Erstens mal artgerechter Lebensraum. Das Wildtier muss eine Chance haben, sich vor dem Jäger zu entziehen. Es muss auch über die Grenzen des Jagdgebietes hinaus sich dem Jäger entziehen können. Wenn wir nämlich in einem Gatter jagen, dann kann das Wild letzten Endes nicht weg. Das ist einfach unwürdig. Und es muss Großraubwild regulierend auf die Bestände einwirken. Dass diese Wechselwirkung zwischen den natürlichen Beutegreifern und dem Pflanzenfressern, die muss einfach gegeben sein. Wir können nicht die Pflanzenfresser ausschalten, weil sie uns irgendwo nicht passen, weil sie im afrikanischen Verhältnis, die Rappenantilope ist im Moment ein großes Thema. So, wir können die Rappenantilope natürlich in irgendwelchen Gattern züchten und dann passt das natürlich nicht, wenn diesen teuren Wildtieren die Jungen weggefressen werden von den Leoparden oder den Geparden und deswegen müssen die Geparden und die Leoparden ausgeschaltet werden. Nein, wir wollen einen intakten Lebensraum und da ist eben das, die Gesetze des Jägers und des Gejagten, da sind die Nahrungsketten von Bedeutung. Also das ist letzten Endes das Konzept, wo der Erongo, das Erongo-Verzeichnis wieder hin zurück will. Und dann bei der Bejagung, bei der Trophäenjagd, die muss ja auch noch von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Wir wollen bei der Trophäenjagd nicht die stärksten Vertreter der Art in ihrem Zenit erlegen, sondern alte Tiere, die sich in der Natur durchgesetzt haben und auch fortgepflanzt haben. Also das ist im Groben, sage ich jetzt mal, sind die beiden Aspekte des Erongo-Verzeichnisses. Natürlicher Lebensraum, das Wildtier muss eine Chance haben, großräumig zu ziehen und am Jäger zu entkommen. Es muss Raubwild regulierend auf die Bestände einwirken und wir Menschen bei der Trophäenjagd sollten die Trophäe nicht zum Maß aller Dinge erheben, sondern in ihrem Erlebniswert und auch in ihrer Ästhetik. Aber es geht da nicht darum, dass wir die Trophäe um ihrer Selbstwillen bejagen, sondern die Trophäe muss ein Spiegel sein eines alten, reifen Stückes.
Das ist, also was mich so daran fasziniert, ich habe ja in Dortmund der Pressekonferenz beigewohnt, ist, dass es im Moment so einer der wenigen Ansätze ist, halt einen wirklich plausiblen Ehrenkodex in das Thema Jagd wieder zurückzuführen. Da kommt sie nämlich eigentlich her, ja. So wie sie sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest in Europa entwickelt hat. Und es ist in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln und ich finde es einen ganz tollen Ansatz, der hoffentlich noch an vielen anderen Stellen seine Nachahmer finden wird. Über Kopien bist du da, glaube ich, nicht böse, ne?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Das hoffen wir auch. Das ist auch unser Anliegen. Man muss da aber auch ganz klar hervorheben, es findet auch viele Anfeindungen. Und darüber müssen wir uns auch klar sein, weil das nämlich gegen diese Geschäftspraktiken, die ja immer weiter sich von dem entfernen, was die Jagd eigentlich ist. So, wir freuen uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, das hier kurz anzusprechen. Dafür sind wir sehr dankbar. Und wir brauchen Leute, die dieses Projekt unterstützen. Es sind genug Leute, denen das nicht in den Kram passt.
Ja, es ist es ist halt schwierig. Ne? Ich sagte ja vorhin schon mal irgendwann, dummerweise ist diese Welt ja eine, in der die Dinge dann erhalten werden, wenn sie ein möglichst großes Preisschild bekommen. Und ich sag mal, wenn man jetzt per Hubschrauber halt Elfenbein wildert, dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch entsprechende Abwehrmaßnahmen haben. Dafür braucht es dann immer irgendjemand, der persönliche Verantwortung meistens in Form von Geld übernimmt. Und dieses Geld muss halt wieder irgendwo herkommen. Und dann ist man letztendlich ganz schnell wahrscheinlich bei so einer Geschichte wie dem Kistenlöwen, ne, angekommen. Und das sind natürlich Zusammenhänge, die sind auch schwer zu durchbrechen. Und wenn man denn Gebiete erhalten kann, in denen das ja gar nicht erst zum Tragen kommt, dann halte ich alleine dieses Ideal zu verfolgen halt für eine tolle Sache. Ja. Aber es ist halt natürlich einfach, der Planet ist leider im Moment unter anderen Gesetzmäßigkeiten wird er betrieben. Ne?
Ja.
Und das ist halt das Böse.
Ja, und ein Zurück gibt es da wahrscheinlich nicht. Das ist alles eine Frage der Moral. Und die Moral kommt ja auch ganz stark unter die Räder. Man kann da über diese Dinge jahrelang diskutieren. Was bewirkt die Toleranz und was? Wie ist das mit der Toleranz und der Moral, die Verknüpfung? Dann kommen wir wieder. Aber letzten Endes geht das nur über die Moral und nicht über das Geld. Das ist, und wenn wir die Moral nicht haben, das Geld regiert und nur derjenige, der seine eigenen, der Werte über den finanziellen Vorteil erkennen kann oder seine finanziellen Tätigkeiten an Werten orientiert, nur dann hat das Leben überhaupt eine Bedeutung und das ist eben entscheidend.
Okay. So, ich muss noch ein Wörtchen in eigener Sache loswerden. Und zwar habe ich mich ja mit dem Jagdfunk für den Journalistenpreis Wildtier und Umwelt beim Deutschen Jagdverband beworben. Und ja, ich mein Gott, ich mache das hier ja, ich bin so mein eigener Sender und wie groß die Chancen sind, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, man nimmt der Jury die Wahlmöglichkeiten, indem man halt auf einer Unterseite, also auf den Portal klicken auf meiner Webseite, da kann man Kommentare hinterlassen und jeder, der meint, das ist irgendwie gut, was ich hier so betreibe mit meinen Gesprächspartnern, sei bitte noch aufgefordert, da noch schnell einen Kommentar hinzuhinterlassen. Vielleicht wird's ja was. So ein kleiner Orden an der Brust des Jagdfunk macht sich ja auch ganz gut. Vielleicht klappt's ja. Also rafft euch nochmal auf, haut in die Tasten. Am 15. Februar ist der Bewerbungsschluss. Und wir wollen der Jury doch eine kleine Entscheidungshilfe geben. Dafür vielen Dank. Und dir, Kai-Uwe Denker, da bedanke ich mich für eine, denke ich, ganz eindrucksvolle Aufnahme und ein tolles Gespräch. Und vielleicht fährt der ein oder andere von euch ja mal ins Amhalb-Gästehaus. Ne? Das ist das Gästehaus, was ihr betreibt.
Ja.
Ich verlinke es auch unter der Sendung. Und dann lässt sich trefflich am Feuer philosophieren.
Ja, vielen Dank. Ein ganz kurzes Wort noch von mir. Ja. Ich habe es sehr geschätzt hier, war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin, wie sich sicherlich ableiten lässt, aus meiner Abneigung in die Technik niemand, der im Internet rumschwimmt und da irgendwas anklickt. Aber ich denke, ich werde mir die Mühe machen und das auch anklicken, weil ich das nämlich wirklich für eine gute Sache halte.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist das Schöne. Das muss keiner hören, der nicht will. Danke, Kai-Uwe.
Ja.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.